Oh.
Parallelwelten, der Podcast von
Tanja
und Rick. Herzlich willkommen zu Parallelwelten Nummer 7. Wir sitzen wieder in Deutz. Rick auf dem Boden, ich auf dem ehemals eingepackten, jetzt ausgepackten Sofa. Und ich freue mich, den von der Tour zurückgekehrten, gebräunten, schlanken Rick zu seinem letzten Monat zu befragen.
Ja, danke schön. Viel passiert bei mir, bei dir auch. Ich glaube, ja genau, letztes Mal, als wir hier saßen, war ja noch eine andere Couch im Wohnzimmer. Ich habe noch gesagt, dass ich nicht mal weiß, ob ich zur Tour nominiert werde oder nicht. Und die Deutsche Meisterschaft war ein Thema, die damals noch anstand. Ich glaube, wir in dem letzten Monat ist super, super viel passiert, indem wir ja jetzt in dieser Folge drüber reden werden. Aber wir haben gerade schon mal im Vorabgespräch einmal kurz gequatscht und ich glaube, das aktuellste Thema, über das man einfach direkt am Anfang sprechen muss, ist das Thema Patrick Moster und Rassismus, eklar, im olympischen Zeitfahren. Dadurch, dass natürlich wir beide uns auch relativ zeitnah nach den Geschehnissen dazu geäußert haben, finde ich es einfach wichtig, dass wir auch nochmal vielleicht hier die Hintergründe erklären und das Statement und unsere Meinung. Vielleicht in einem Podcast kann man das ja sicherlich ein bisschen besser erklären als einfach in einem Instagram-Post.
Denke ich auch.
Deswegen glaube ich, fangen wir einfach damit mal an. Ich würde aus meiner Sicht gerne einfach mal erklären, wie ich das Ganze wahrgenommen habe und wie ich auch dazu gekommen bin, mein Statement zu verfassen, wo ich direkt vorneweg sagen kann, dass ich zu jedem Wort ganz genauso stehe, wie ich es dort geschrieben habe, das auch immer wieder so machen würde. Ihr müsst euch vorstellen, ich war damals, heute ist Freitag, das war am Mittwoch.
Ja.
Das Blöde ist auch, muss ich erstmal direkt vorab sagen, ich war im Urlaub und eigentlich kommt man aus dem Urlaub ziemlich entspannt zurück. Ich bin absolut gestresst zurückgekommen. Also ich bin absolut nicht entspannt zurückgekommen aus meinem Urlaub. Das hat mich sehr beschäftigt, was da die letzten 2-3 Tage passiert ist. Also ihr müsst euch vorstellen, ich war im Südtirol im Urlaub und ich bin frühstücken gegangen mit Frau und Kind und habe nebenbei den Livestream laufen lassen vom Zeitfahren bei der Sportschau. Und bin dann wieder später aufs Zimmer, um mir die Entscheidung anzuschauen. Und es war ja noch relativ früh im Zeitfahren, als das schon passiert ist. Ich kann nur sagen, ich war ja schockiert, als ich das live mitbekommen habe, was Patrick Moster dort Nikias Ahn zugerufen hat. Es sollte motivierend sein, war aber einfach nur beleidigend und rassistisch. Und im ersten Moment fehlen dann so ein bisschen die Worte. Dann läuft das Zeitfahren halt weiter und ja, man muss sagen, durch die Zeitverschiebung war es in Tokio halt nachmittags und bei uns noch morgens. Und dann habe ich eigentlich nur so, ehrlich gesagt, gespannt darauf gewartet, wie es jetzt weitergeht, was passiert. Und bin erstmal eine Runde Rad gefahren, habe auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Und das war dann so ein bisschen neben dem Eigentlichen, was gesagt wurde, war für mich so der zweite Skandal, einfach wie damit umgegangen wurde im Nachhinein. Also ich habe mich dann später an mein Handy gesetzt, habe mich ein bisschen belesen, was so veröffentlicht wurde. Und da stand dann halt Patrick Moster bittet um Entschuldigung. Hat gesagt, es war im Eifer des Gefechts, es war nicht so gemeint. Die deutsche Mannschaft steht unter großem Stress, was darauf hinzuführen war, dass halt Simon Geschke positiv auf Corona getestet worden war. Hier auch nochmal liebe Grüße an der Stelle. Ich hoffe, du kommst schnell wieder zurück nach Deutschland. Und in diesem Eifer des Gefechts sind eben diese Worte rausgerutscht. Und er meint es ja eigentlich nicht so. Und er ist kein Rassist. Und dann ging es weiter mit der Pressemitteilung vom BDR, in der gesagt wurde, ja, Herr Moster hat ja auch viele Freunde mit afrikanischen Wurzeln und auf der Anreise wurde dem Team aus Eritrea wurde ja auch Wasser gegeben und das hat es für mich irgendwie nur so noch alles so schlimmer gemacht, weil es so ein bisschen relativierend war.
Ja.
Und dann kam auch vom DOSB einfach nur die Aussage, ja, Herr Moster hat sich entschuldigt, das ist so gut zu heißen und er verspricht die nächsten 2 Wochen jetzt sich an die Regeln zu halten bei den Olympischen Spielen und kann vor Ort bleiben. Und ja, auch der BDR hat nur gesagt, ja, es war nicht okay. Es wird ein klärendes Gespräch in 2 Wochen geben. Und dann zwischen Rudolf Scharping und Patrick Moster. Und dann wird das Ganze aufgearbeitet. Und das waren die offiziellen Aussagen. Für mich hat sich das, wie gesagt, einfach nur so angefühlt wie, oh, scheiße gelaufen. Ich bin bei was erwischt worden, was wirklich nicht gut ist. Und jetzt versuchen wir irgendwie, in meinem Statement habe ich es eine lapidare Entschuldigung genannt, also jetzt versuchen wir das halt irgendwie ein bisschen, sage ich mal, runterzukühlen, das Thema. Und hoffentlich in 3 Tagen hat es jeder vergessen und es ist kein Thema mehr. Und die Welt dreht sich schon weiter. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch auf Instagram bei vielen Leuten geschaut, auf Twitter, in den Nachrichten. Das Medienecho blieb so ein bisschen aus, meiner Meinung nach. Also es wurde darüber berichtet, aber jetzt auch nicht übertrieben krass. Also wenn man an die Fußball-EM zurückdenkt, dass das Stadion in München nicht in Regenbogenfarben erleuchtet wurde oder über die rassistischen Gesänge der englischen Fans wurde viel, viel mehr berichtet als jetzt in diesem Fall. Und dann.
Obwohl ich andererseits sagen muss, dass ich überrascht war, von wie vielen Leuten ich Nachrichten bekommen habe, die eben sonst gar nichts mit dem Radsport zu tun haben, aber natürlich wissen, dass ich Radsportlerin bin, wo man schon gemerkt hat, dass es Wellen schlägt und dass es halt einfach auch weit außerhalb vom Radsport ankommt. Was ich dann eben noch, was mich dann auch dazu bewogen hat, weil ich habe ja noch länger drüber nachgedacht, ob ich was dazu sagen soll, wo ich mir so dachte, nee, weil ich bin Teil des Radsports in Deutschland und Teil des Radsports allgemein und das ist jetzt das, was der Radsport gerade für alle, die nicht mit dem Radsport enger verbunden sind, ausstrahlt und davon möchte ich mich definitiv distanzieren.
Genau, und also deswegen, ich rede jetzt auch noch, das Zeitfang ging so um, glaube ich, 10 Uhr Mittwoch deutscher Ortszeit zu Ende und ich rede jetzt in einem Zeitraum von 2, 3, 4, 5 Stunden danach, in dem all das passiert ist, was ich gerade beschrieben habe und es ging dann langsam Richtung Abend. Und wie ich gerade gesagt habe, ich war halt auch in den sozialen Medien unterwegs und habe geschaut. Und es gab fast von niemandem ein Statement dazu. Von keinem männlichen Radprofi, von keinem weiblichen Radprofi, von keinen Ex-Profis. Von niemandem eigentlich so. Und auch von, bis auf Nikias Ahn, der sich direkt danach distanziert hat, da von den Aussagen, großen Respekt an der Stelle, gab es keine Aussage von irgendeinem Sportler oder Sportlerin in Deutschland und auch keine, nichts von offizieller Seite, von keinem Verband gab es nochmal irgendwie eine Nachjustierung der ersten Aussagen und das fand ich sehr traurig und das war eigentlich der einzige Grund, dass ich mir gedacht habe, okay, ich habe dir ja dann noch per WhatsApp geschrieben und habe gesagt, pass auf Tanja, was hältst du davon, es ist ziemlich still gerade. Ich ertrage das eigentlich nicht, dass es das so still ist. Ich würde gerne was sagen. Ich habe auch mit anderen Freunden drüber gesprochen, die mir genau das gesagt haben, so hey, weil ich gesagt habe, ey, ich bin mir nicht sicher, ob ich was sagen sollte, weil ich meine, wer bin ich jetzt in dem Sinne, warum soll ich genau dazu was sagen?
Ja.
Und die haben genau das gesagt, was du gesagt hast. Ja, es gibt einen Unterschied, ob es einen Rassismusfall irgendwo in Deutschland gibt, über den jeden spricht, oder genau in deiner Sportart, was dich betrifft. Und das war auch so für mich der ausschlaggebende Grund. Also das eine, dass ich wirklich von keiner anderen Seite irgendwie was gehört habe, was mich total gestört hat. Und dass es halt wirklich genau mein Sport betrifft. Und das dritte, was ich auch nochmal sagen will, ist, es ist verdammt nochmal bei den Olympischen Spielen, wo ich glaube, Fairness, Gleichheit, dass jeder ist gleichgestellt, der olympische Gedanke, Toleranz, das sind die großen Werte von Olympia.
Genau.
Und genau da passiert sowas. Ja, und das war im Endeffekt der Auslöser für mich, dass ich mich dann abends dazu entschlossen habe, diese Zeilen zu schreiben, die ich geschrieben habe. Und dann habe ich sie auf Instagram gepostet und es sind 2 Tage seitdem vergangen und das hat sehr große Wellen geschlagen. Ich bin ganz ehrlich, ich wünschte mir, ich hätte es nicht schreiben müssen in dem Sinne und hätte einfach nur vom Bund Deutscher Radfahrer als Beispiel das Statement mit einer Konsequenz einfach teilen können und gesagt habe, hey, ich bin stolz auf meinen Verband, der hat das Richtige getan. Da das aber nicht passiert ist und auch niemand anders so wirklich in der deutschen Radsportwelt ein Statement oder irgendwie aufgestanden ist, was gesagt hat, habe ich es dann getan. Und wie gesagt, stehe da auch zu jedem Wort dazu. Und ja, jetzt kannst du ja vielleicht mal so ein bisschen reden, wie du das Ganze wahrgenommen hast erstmal.
Ja, ich war auf jeden Fall mega froh, dass du, also ich war zu dem Zeitpunkt, ich habe mir das Männerrennen gar nicht angeschaut, weil ich zum Krafttraining gegangen bin und du hast mir ja dann den Twitter-Link sozusagen weitergeleitet und da bin ich das erste Mal damit konfrontiert worden und war auch, also ich war einfach schockiert, würde ich sagen. Hatte dann aber, mein Tag war noch relativ busy, dann weil ich noch zum Betriebsarzt musste und dann noch auf eine lange Radeinheit hatte. Und wir haben aber dazwischen immer mal kurz geschrieben. Und ich habe mich ja dann so ein bisschen auf die Folge von dir und André bezogen, was den Fahrerstreik bei der Tour angeht, wo ich halt auch gesagt habe, eigentlich müssen gerade die Leistungsträger des deutschen Sports, würde ich sagen, sich eigentlich an die vorderste Front erstmal stellen und Farbe bekennen. Weil die natürlich auch dann, sag ich mal, die Fahrer sind, die einfach im Verband auch eine Stimme haben, würde ich sagen.
Genau.
Aber da das ja auch so ein bisschen ausgeblieben ist, war ich total froh, dass du dich dazu geäußert hast. Und ich habe ja auch ewig drüber nachgedacht, aber kenne ja diesen, also zum einen natürlich irgendwie auch Angst vor Konsequenzen vom Verband, beziehungsweise was heißt Konsequenzen, aber irgendwie... Man will ja seine Stellung als Sportler dann doch irgendwie behalten und sich nichts verbauen. Und dann habe ich aber, dann bin ich morgens aufgewacht und dachte mir, also mein 16-jähriges Ich, das auf irgendwelche Antifa-Demos gegangen ist und sich den NPD-Märschen entgegengestellt hat, würde sich schämen, wenn es wüsste, dass ich mittlerweile ja trotzdem so als Mikroinfluencer, sage ich jetzt mal, einen gewissen, wie der Name ja sagt, Einfluss habe. Und dann die Stimme nicht nutzen würde, um ja, mich dagegen auszusprechen, auch wenn es vielleicht Konsequenzen haben könnte. Und deshalb dachte ich mir dann einfach auch, jetzt, ich muss was dazu sagen. Also es wäre einfach falsch, nichts dazu zu sagen, ob es dann Konsequenzen hat oder nicht oder wie es dann ausgeht, ist eigentlich egal, aber man muss zu seiner Meinung stehen, ob sie dann populär ist oder eben nicht. Und dann habe ich ja auch Reaktionen bekommen, wo manche gesagt haben, ja, es hätte zu lange gedauert. Aber ja, muss ich auch sagen, klar, in einer perfekten Welt hätte ich keine Angst vor Konsequenzen und als perfekter Mensch hätte mich das nicht eingeschüchtert. Aber ich habe da trotzdem mit mir gerungen und gebe das auch zu und habe hin und her überlegt. Und deshalb hat es bei mir einfach einen Tag gedauert, bis ich mich dann geäußert habe. Und im Nachhinein hätte ich es gern früher gemacht, aber bin jetzt froh, dass ich es überhaupt gemacht habe. Weil, ja...
Ja, großen Respekt von mir auch an der Stelle, weil man muss ja auch schon nochmal erklären, so fair muss man auch sein, dass wir machen ja nicht umsonst diesen Podcast und der heißt nicht umsonst Parallelwelten. Und in dem Fall ist es ein gutes Beispiel, denke ich, weil im Frauenradsport würde ich schon sagen, dass man auf dem BDR noch deutlich mehr angewiesen ist als im Männerradsport. Also du bist, glaube ich, auf den BDR, kannst deutlich mehr Einsätze mit dem BDR fahren, als ich das kann. Also müsst ihr euch vorstellen, bei mir sieht es so aus, mit dem Bund Deutscher Radfahrer für die Nationalmannschaft gibt es eigentlich zwei Rennen im Jahr, die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft, für die man nominiert werden kann. Und für mich war es bis jetzt immer eine große Ehre, bei einer WM oder bei einer EM teil zu sein. Ich bin immer super stolz, wenn ich das Trikot anziehen kann. Es ist eine Riesenehre, wirklich. Also versteht mich da gar nicht falsch. Ich bin der Letzte, der den BDR irgendwie dissen will oder so. Außer da passiert halt sowas wie jetzt, dann fühle ich mich halt dazu gezwungen in dem Sinne, weil es halt einfach gegen meine Meinung, gegen meine Werte verstößt. Aber ja, ich fahre super gerne für die Nationalmannschaft und ziehe das Trikot an, bin da sehr stolz drauf. Aber ja, ich habe mir genau das Gleiche gedacht. Der einzige Grund, mit der Hauptgrund, warum viele nicht sagen, ist halt, dass man es, wie du es so schön geschrieben hast, sich nicht mit dem Verband verscherzen will, weil man halt Angst hat, eben nicht mehr für so eine Meisterschaft nominiert zu werden. Das ist ja eigentlich auch traurig, dass man diese Angst überhaupt hat, wenn man zu seiner ehrlichen Meinung steht. Und ich habe mir aber gedacht, gut, ich habe ein Team, mit dem ich 99% meiner Rennen fahre. Und wenn ich jetzt, also ich wusste ja auch nicht in meinem Statement davor, was passiert. Also hätte ja auch sein können, dass alle Menschen es anders sehen und sagen, sag mal, Rick, hast du einen an der Waffel? So, was ist mit dir los? Also ich habe natürlich darauf gehofft, dass die meisten das anders so sehen wie ich und dass das toleriert wird, meiner Meinung. Was ja jetzt auch im Nachhinein, wie ich sagen kann, schon so war. Aber wie gesagt, in deinem Fall muss man ja sagen, das kannst du besser erklären als ich, aber im Frauenradsport gibt es ja deutlich mehr Rundfahrten, die ihr während der Saison mit der Nationalmannschaft fahrt. Der BDR spielt schon eine größere Rolle für eine Frauenradsportlerin als für einen Männerradsportler.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Ja, deshalb, ich war tatsächlich sehr nervös, als ich den Post abgegeben habe, aber gleichzeitig auch super erleichtert, weil ich einfach so dachte, jetzt ist raus. Ja. Und jetzt gibt es auch kein Zurück, so, aber es hat sich auch gut angefühlt, einfach zu seiner Meinung zu stehen.
Genau, und ich glaube, also wir wollen jetzt auch nicht die ganze Podcast-Folge darüber reden, denke ich.
Auch wenn man es könnte wahrscheinlich.
Ja, ich möchte, warum es mich so beschäftigt hat, möchte ich auch nochmal sagen. Also ich bin am Donnerstag, müsst ihr euch vorstellen, nachdem ich Mittwochabend dieses Statement abgegeben habe, bin ich Donnerstag 9 Stunden Auto gefahren, war dementsprechend sehr wenig an meinem Telefon und habe mich Donnerstag, also gestern Abend, mal hingesetzt und habe mir die meisten Nachrichten, die ich bekommen habe, mal durchgelesen, auch die Kommentare durchgegangen. Also müsst ihr euch vorstellen, bei dem Instagram-Post gab es insgesamt, glaube ich, mehr als 1000 Kommentare. Dazu muss ich auch sagen, dass wirklich 95% nur positiv waren und ja. 5% die negativen gehören auch dazu, damit kann ich leben. Ich will erstens mal sagen, dass ich auch bei den ganzen Kommentaren, die ich da so gelesen habe, dass es jetzt nicht darum geht, wie viele geschrieben haben, jetzt so die Sau durchs Dorf zu treiben. Also ich habe auch manche Kommentare gelesen, ja, da sollte jetzt dies und jenes passieren. Das ist auch völlig übers Ziel hinausgeschossen. Das kann ich auf keinen Fall unterstützen. Also man muss jetzt wirklich nicht völlig übertreiben und den Herrn Moster da das Schlechteste der Welt wünschen. Das will ich auf keinen Fall. Das will ich auch nochmal hier sagen, ich sage, dass man in der Position, die er innehat, keine rassistischen Äußerungen wie diese machen darf und machen kann. Und ich finde es sehr traurig, dass das passiert ist. Ich will aber auch nochmal sagen, dass ich nicht weiß, ob Patrick Moster ein Rassist ist oder nicht. Also das ist völlig dahingestellt. Das kann ich gar nicht wissen. Also er hat eine rassistische Äußerung gemacht, genau. Ob er ein Rassist ist oder nicht, ich glaube, eine rassistische Äußerung ist schlimm genug, aber ja, ein richtiger Rassist zu sein, da gehört nochmal mehr dazu. Also das will ich auch an dieser Stelle sagen. Und ich will auch nicht übertreiben und, weiß ich nicht, Patrick Moster was Schlimmes wünschen oder dass er nie wieder einen Job bekommt. Das ist völlig übers Ziel hinausgeschossen. Ich bin aber der Meinung, dass wenn man dieses Amt innehat, was er hat, dass man ja zu seinen Fehlern stehen sollte und auch mit den Konsequenzen leben muss. Der Meinung bin ich schon. Da bin ich ehrlich. Und da bin ich auch, wir haben jetzt Freitagnachmittag, immer noch enttäuscht, dass vom BDR kein offizielles Statement irgendwie mal gekommen ist jetzt im Nachhinein. Also man kann ja sagen, für die, die es vielleicht nicht so verfolgt haben, der DOSB hat sich dann mit einem Tag Verspätung dazu entschieden, Herrn Moster nach Hause zu schicken von Tokio. Er musste die Olympischen Spiele verlassen. Was man auch, glaube ich, noch sagen kann, ist, dass die UCI ihn suspendiert hat. Was auch immer das bedeutet, das habe ich nicht ganz verstanden, da bin ich auch ehrlich.
Ich weiß es auch nicht.
Ich bin gespannt, was jetzt in Zukunft passiert. Wie gesagt, ich habe eine persönliche Meinung dazu, was passieren sollte, aber das liegt nicht in meiner Hand, das werde ich einfach nur gespannt verfolgen. Ich würde es mir für die Nationalmannschaft und für den BDR und vor allem für das Ansehen des BDRs wünschen, dass das Richtige getan wird. Aber ich will trotzdem nochmal sagen, dass ich trotzdem Patrick Moster, ich bin davon überzeugt, dass er einen guten Job gemacht hat bis dahin, dass er trotz dieser Äußerung höchstwahrscheinlich kein schlechter Mensch ist und dass auch er an sich arbeiten kann und auch eine tolerante Gesellschaft kann auch jemanden wieder aufnehmen auch und das war einer der größten Kritikpunkte, die ich zum Beispiel bekommen habe in meinem Statement, dass ich gesagt habe, für Rassismus gibt es keine Entschuldigung. Dazu stehe ich auch, weil ich denke, dass halt, wie gesagt, jemand, der so eine Äußerung getätigt hat, in dieser Position nicht mehr tragbar ist, ist meine Meinung. Das heißt aber nicht, dass er nicht vielleicht nach einer gewissen Auszeit wieder zum BDR zurückkehren kann und vielleicht auch in einer gewissen Vorbildfunktion vorangehen kann und sagen kann, hier, ich habe da Scheiße gebaut, ich habe daraus gelernt, ich habe dies und das gemacht und das Leben geht weiter. Mit Vorbild voranzugehen, das ist sicherlich möglich, das würde ich mir sogar wünschen. Aber ja, ich glaube, das wollte ich nochmal so sagen.
Ja, und ich glaube, jetzt rückblickend, die verspätete Reaktion des DOSB, möchte ich mal mutmaßen, hat ja auch ein bisschen damit zu tun, dass eben die Stimmen laut geworden sind und dass es eben diese Reaktion wahrscheinlich auch in den sozialen Medien gab und allgemein. Und ich denke, früher ohne die sozialen Medien wären sie vielleicht einfach damit durchgekommen, in Anführungsstrichen, und es wäre dabei geblieben. Und da merkt man ja schon, dass man eben mit seiner Stimme auch eine gewisse Macht hat und die auch nutzen kann und muss, um vielleicht da auch ein Umdenken in den höheren Rängen herbeizuführen.
Ja, ist total. Da gebe ich dir recht. Aber trotzdem, was ich auch gerade schon mal gesagt hatte, ich hätte mir einfach gewünscht, dass es gar nicht dazu hätte kommen müssen. Also ich hätte mir gewünscht, dass eine gewisse Selbstreflexion sowohl von Patrick Moster direkt nach dem Rennen als auch vom Verband, vom DOSB, dass es einfach schneller gegangen wäre und man einfach erkannt hat, okay, da ist gerade was passiert, das darf nicht passieren, vor allem nicht bei den Olympischen Spielen, vor allem nicht im Sport, und die Konsequenzen müssen jetzt getragen werden. Und wie ich gerade gesagt habe, das soll nicht heißen, dass Patrick Moster nie wieder einen Job bekommen soll, aber es soll heißen, dass für sein Handeln und für seine Fehler muss gebüßt werden. Gebüßt ist so böse, also muss einfach die Verantwortung getragen werden. Weil, wie gesagt, also nur mal aus meiner Sicht auch nochmal ganz kurz, weil ich kann ja auch nur sagen, dass ich mir die ganzen Kommentare durchgelesen habe und da waren auch Sachen dabei wie, gerade du müsstest wissen, mit deiner Familiengeschichte, dass zweite Chancen erlaubt sind, und warum äußere ich mich dazu, weil 0815 Sportler, du bist nicht mehr bei Olympia dabei, du bist unerfolgreich, Moralapostel, warum muss man den Stab über jemanden so brechen, ich muss ja ein ganz schöner Gutmensch sein, was auch immer. Ey, darum geht's gar nicht. Also ich glaube, das wird jeder, der einen gewissen IQ hat und mein Statement gelesen hat, versteht das auch, was ich damit sagen wollte. Ich bin sicherlich nicht frei von Fehlern und habe schon viele Fehler gemacht in meinem Leben und werde auch noch viele machen. Aber es gibt halt Fehler, und dann gibt es halt, sag ich mal, sowas wie Rassismus, was halt für mich einfach nicht zu diskutieren ist.
Und du bist eben, also man ist eben halt auch bereit dazu, beziehungsweise weiß, wenn man Fehler macht, muss man eben auch die Konsequenzen dafür tragen.
Richtig, also deswegen meine ich auch, dass ich nachdenklich darüber war, weil ich natürlich auch die Kritik, die an mich herangetragen wurde, die sehr gering war, aber da mache ich mir natürlich auch Gedanken.
Ja.
Und das war halt jeder hat eine zweite Chance verdient. Dieses Gutmenschen-Dasein kotzt mich an, so ungefähr so. Und das war aber, wie gesagt, nicht das, was ich damit machen wollte. Ich glaube, das weiß auch jeder. Und vor allen Dingen so dieses, jeder hat eine zweite Chance verdient. Und mit meiner Familiengeschichte und was weiß ich, wo ich mir mal gedacht habe, ja, mein Vater hat gedopt, wir wissen es so. Der steht auch zu seinen Fehlern. Er hat eine soziale Ächtung bis heute, deswegen. Er ist von all seinen Ämtern damals zurückgetreten seitdem. Es ist ein Fehler, mit dem er bis zum Ende seines Lebens leben muss.
Ja.
Er hat sich mal auch, sag ich mal, die Konsequenzen getragen und trägt sie bis heute. Die Menschen, die ihn cool finden, finden ihn cool. Die Menschen, die ihn deswegen scheiße finden, finden ihn scheiße. Das ist so. Damit muss man leben. Das Leben geht auch weiter. Aber das ist trotzdem ein Fehler, den mein Vater gemacht hat und nicht ich. Also dafür muss ich mich nicht rechtfertigen.
Absolut,
so.
Ja.
Und auch, dass ich da damit wieder konfrontiert werde, war einfach so für mich klar, okay, wenn das euer Kritikpunkt an mir ist, dann poste ich das Statement gerne sogar nochmal so ungefähr, weil das ist für mich keine Kritik. Ich denke, ich habe jetzt auch meiner Meinung nach genug dazu gesagt. Und bis jetzt habe fast nur ich geredet. Ich will eigentlich mit den Anfangsworten auch abschließen, dass ich jedes Statement, jedes Wort in meinem Statement, so wie ich es geschrieben habe, genauso meine, das auch wieder so machen würde. Ich da eine genaue Meinung zu habe. Und ich es im Großen und Ganzen einfach schade fand, wie still es in der Radsportszene war und ich auf jeden stolz bin, der den Mut hatte, da aufzustehen und was zu sagen. Du hast sie alle genannt in deinem Post. Wer war das?
Also zu dem Zeitpunkt, als ich gepostet hatte, auf jeden Fall Jasper Frahm, du, Nikias Arndt,
André Greipel, Katrin Hammes,
ja.
Genau. Und auch danke an alle weiteren. Und was ich auch nochmal sagen möchte, ich habe super viele private Nachrichten bekommen, wo mir dazu gratuliert worden ist oder Anerkennung. Ich möchte keine Namen nennen, aber auch von vielen Leuten, die auch eine große Reichweite haben oder gewisse Posten innehaben. Ich finde es nett, dass ihr mir diese Nachrichten schreibt, aber es wäre auch schön, wenn ihr euch dieser Bewegung, dieser Stimme einfach anschließen würdet, weil eine private Nachricht bringt mir persönlich ziemlich wenig.
Und ich glaube auch, weil du gerade eben gesagt hast, beziehungsweise du hast mir auch den Titel der Bild-Zeitung gezeigt, Rick Zabel schießt gegen Bosse. Also ich glaube, keiner will gegen den BDR schießen.
Richtig.
Oder den BDR schlecht ist, sondern genau im Gegenteil, so wie du gerade eben schön gesagt hast, man ist eigentlich jedes Mal stolz, das BDR-Trikot anzuziehen und damit wir und auch zukünftige Sportler weiterhin mit Stolz das Trikot anziehen können, finde ich es wichtig, dass sich da eben was bewegt und damit man für den Verband stehen kann, eben indem man an der Startlinie steht mit dem Deutschland-Trikot.
Genau, das kann ich so unterschreiben, weil ich denke halt einfach so weit. Stell dir mal vor, im August ist die EM in Trentin, im Oktober ist die WM in Belgien. Diese Personalie ist bis dahin nicht geklärt. Es ist, glaube ich, für jeden Sportler ein absolut unangenehmer Moment, zu diesem WM-Rennen anzutreten und mit den Fragen konfrontiert zu werden. Ja, anscheinend haben sie ja kein Problem damit, für diesen Verband zu fahren, nachdem das und das passiert ist und keine Konsequenzen getragen würden. Nur mal als Beispiel, also kann man ja weiterdenken. Und das finde ich, das ist so unfair auch den Sportlern und Sportlerinnen wieder gegenüber. Ich hoffe einfach, dass es dazu nicht kommt. Und ich kann auch nur sagen, dass ich hoffe, dass der BDR, wie du gerade gesagt hast, für den wir alle stolz sind zu fahren, dass der das auch als Chance sieht, einen Umschwung da zu nehmen und diese Kritik, weil Fehler passieren, daraus zu lernen, es besser zu machen. Man muss auch sagen, ich war auf der Social-Media-Seite, ich habe mitbekommen, dass negative Kommentare gelöscht worden sind. Irgendwann wurde die Kommentarfunktion einfach ausgemacht. Das ist halt auch nicht wirklich nicht die Art und Weise, wie man damit umgehen sollte. Und ich glaube, das ist vielleicht eine ganz gute Chance, um da einen Umbruch auch zu denken und vielleicht Leute einzustellen, die am Zahn der Zeit sind und die gewissen und die richtigen Ansichten haben. Und jetzt habe ich, glaube ich, wirklich das allerletzte dazu gesagt. Und das war meine ehrliche und offene Meinung. Und wir haben schon fast eine halbe Stunde.
Und wir haben noch nicht mal angefangen, über Radrennen zu sprechen.
So ist es. Lass uns mit diesem wichtigen, aber trotzdem nervigen Thema, dass man immer noch darüber sprechen muss, aufhören. Und lass uns weitermachen mit genau, was ich gesagt habe. Wir saßen letztes Mal hier auf der alten Couch und die deutsche Meisterschaft stand an. Ich bin sie ja dann nicht gefahren, weil ich zur Tour de France nominiert worden bin.
Genau.
Aber du. Und bei dir lief sie ziemlich gut.
Ja, ich war eigentlich ganz zufrieden. Für mich war es ja so ein bisschen Heimrennen, also zumindest so 50 Kilometer von der Heimat, obwohl ich beim Trip nach Stuttgart wieder feststellen musste, wie unmöglich die Verkehrssituation rund um Stuttgart ist. Also die meiste Zeit des Wochenendes standen wir, glaube ich, irgendwo im Stau. Es war natürlich auch ein bisschen, sag ich mal, aufwendig, weil man brauchte auf jeden Fall einen PCR-Test, der nicht älter als 24 Stunden ist. Aber Samstag morgens von 9 bis 11 gab es die Startnummern. Das heißt, man brauchte auf jeden Fall einen Test von frühestens Freitag 9 Uhr. Und irgendwas zu finden, was dann in diesem Zeitraum genau da sein wird. Auch in einem Bundesland, wo man vielleicht noch keine Erfahrung mit den PCR-Testungen hat, war so ein bisschen eine Herausforderung. Und für mich natürlich im Allgemeinen, ich war ja vorher bei einem deutschen Team. Das heißt, wurde sich eigentlich immer alles um alles gekümmert. Man hat den Physiotherapeuten dabei, man hat den sportlichen Leiter dabei, man hatte Teamkollegen, man hat den Mechaniker. Und gerade beim Zeitfahren, alles so in Eigenregie zu machen, da auch nochmal ein großes Dankeschön an Team Jumbo Visma, bei denen ich mich im Schatten warm fahren durfte, und an Jodo, der mir Zuflucht in seinem kühlen Camper gegeben hat, weil es war halt wirklich heiß und wir waren ja in Öschelbronn auf so einem freien Feld. Also es gab auch nicht wirklich Schatten. Deshalb war man da wirklich auf Hilfe angewiesen und die haben mir da zum Glück unter die Arme gegriffen. Aber natürlich ist man deutlich angespannter, weil man natürlich für viel mehr zuständig ist. Und da war ich mit dem 5. Platz eigentlich super zufrieden, auch weil es einfach, ja, man weiß ja, wie abhängig ein Zeitfahren ist von Pacing, von Aeroposition. Und es war halt alles so ein bisschen, sag ich mal, improvisierter als die letzten Jahre. Und dass ich eigentlich trotzdem mein Ergebnis von 2019 nochmal bestätigen konnte auf einem sehr anspruchsvollen Kurs, hat mich mega gefreut. Und ja, beim Straßenrennen, du hast ja beim letzten Mal den Kurs beschrieben, war mir ja klar, dass es nicht wirklich mein Kurs werden würde. Und ich hatte mich so ein bisschen darauf eingestellt, nach ein paar Runden einfach verloren zu gehen, sag ich jetzt mal. Aber ich konnte zwar die Attacke von der späteren Spitzengruppe nicht mitgehen, aber mich dann im darauf folgenden Hauptfeld behaupten und bin dann im Sprint Zweite geworden, knapp gegen Lisa Klein verloren, die mir auch das Leben richtig schwer gemacht hat, weil die kam, glaube ich, aus der Höhe, hatte richtig gute Beine und hat es dann immer schön schnell gemacht am Berg. Das tat ordentlich weh. Ich habe dann auch kurz vor Schluss, also 1,5 Kilometer vor Schluss, da kommt dann so ein False Flat, habe ich den Anschluss verloren und dann hat irgendjemand aus dem Publikum, ich habe keine Ahnung, wer das war, muss ich sagen, hat mir zugerufen, jetzt kommt dein Stück. Und dann dachte ich mir so, recht hat er und dann bin ich wieder rangefahren. Dass es dann halt noch auf den, glaube ich, 9. Rang gereicht hat und Zweite dann aus der Gruppe, hat mich natürlich super gefreut und war also eine Top-10-Platzierung im Straßenrennen war deutlich mehr, als ich erwartet hätte. Deshalb war ich doch sehr zufrieden, ja.
Ja, mega, mega gute Leistung von dir. Vor allem muss man ja dazu sagen, dass das Zeitfahren am Samstagabend stattfand und dann das Straßenrennen Sonntag früh. Also du kannst ja auch gerne mal die Zeiten sagen.
Ja genau, wir sind um 8 Uhr gestartet. Also ich glaube, ich bin um 5 aufgestanden, habe gefrühstückt und bin dann irgendwann zum Rennen gerollt.
Und das Zeitfahren war Samstagnachmittag.
Genau, ich weiß meine genaue Startzeit nicht mehr, aber ich glaube irgendwas mit 14 Uhr war es.
Also da muss man ja auch schon sagen, das könnte man ja auch besser planen. Also ich finde, normalerweise war das Zeitfahren ja immer an einem Freitag.
Ja.
Und dann das Straßenrennen am Sonntag.
Aber nur bei euch Männern. Bei uns war es eigentlich immer Zeitfahren und am nächsten Tag Straßenrennen.
Ich finde, dass man sich so einen Tag dazwischen würde schon jedem gut tun.
Ja. Ja, vor allem, wenn eben Straßen und Zeitfahren auch nicht am gleichen Ort sind. Also das Richtig. Zeitfahren war ja in Öschelbronn und Straßenrennen war dann in Filderstadt. Und dann hatte man ja trotzdem einen gewissen Transfer und ja, es war dann schon für die Frauen, sag ich mal, sehr früh, obwohl wir dann im Endeffekt Glück hatten, weil es bei den Männern natürlich super heiß war.
Das ja, aber trotzdem finde ich aus Fairnessgründen, also muss ich ja, ich denke ja auch immer so, wenn ich, also zum Beispiel ich fahre das Zeitfahren bei der Deutschen Meisterschaft ja nie, weil es für mich da keine Chance gibt, eine Medaille zu holen gegen die guten Zeitfahrer, die wir in Deutschland haben. Das heißt, ich fahre nur das Straßenrennen und in dem Fall hat man natürlich, wenn man das Zeitfahren weglässt, und alle anderen Zeitfahrer hauen sich halt, oder alle, die das Zeitfahren den Tag vorher fahren, hauen sich da ordentlich in die Fresse. Dann habe ich ja in dem Sinne, oder alle, die das Zeitfahren nicht fahren, haben dann einen großen Vorteil im Straßenrennen, meiner Meinung nach, weil man halt einfach irgendwie nicht 24 Stunden vorher diese harte Belastung hatte vom Zeitfahren. Ja. Und deswegen ist einfach so, dass man einen Tag Pause zwischen den beiden Wettkämpfen hat, finde ich schon fair.
Ja. Definitiv. Zu den Meistern können wir noch kurz sagen, ja. Lisa Brennauer wird Doppelmeister bei den Frauen, gewinnt Zeitfahren und Straßenrennen.
Richtig stark.
Richtig stark, wie immer eigentlich. Respekt.
Mhm. Ja, Top-Sportlerin. Bei den Männern gewinnt Max Schachmann das Straßenrennen und Toni Martin gewinnt das Zeitfahren. Ich muss sagen, im Zeitfahren war ich natürlich gespannt, weil ja, man konnte es auch so ein bisschen in der Berichterstattung vorab lesen. Viele wackeln an Tonis Thron, war so ein bisschen die Stimmung, die auch total, sag ich mal, also es war auch meine Einschätzung. Und man kann nur sagen, beim deutschen Meisterschaften zieht Toni immer einen aus dem Hut. Also
definitiv,
Da hat er nichts anbrennen lassen, sondern glaube ich mit 1,5 Minuten Vorsprung gewonnen. Zweiter war
Miguel Heidemann, richtig stark.
Genau, das verdient auf jeden Fall eine riesen Anerkennung. Und Platz 3 ging an Max Walscheid, noch vor Nils Polit, der Vierter geworden ist.
Genau.
Der dann zwar einen Tag später ein super bärenstarkes Straßenrennen gefahren ist, aber er hat mir auf jeden Fall erzählt, er hätte auch nicht damit gerechnet, dass er im Zeitfahren von Toni eingeholt wird. Was, glaube ich, einfach, ich weiß nicht, wie viel vorher gestartet ist, 1,5 oder 2 Minuten. Was aber einfach nur zeigt, was Toni an dem Tag für eine Performance abgeliefert hat. Also riesen Respekt an der Stelle. Und ja, im Straßenrennen kann man auch nur sagen, Max Schachmann mit Abstand der stärkste Fahrer. Es ist ja immer so leicht zu sagen, meiner Meinung nach davor, ja, das ist der Top-Favorit. Dann aber zu liefern, ist was ganz anderes.
Ja.
Dementsprechend geil, wie er das gemacht hat. Und Platz 2 und 3 gehen an die Jungs, an die deutschen Jungs von Vanti, Jonas Koch und Georg Zimmermann
ja.
Die, gerade der Georg hat, glaube ich, ja Emu und Schachi richtig schwer gemacht im Straßenrennen. Die haben ihn nicht losbekommen.
Ja, ich glaube auch die Bora-Fahrer haben sich gegenseitig das Rennen so ein bisschen schwer gemacht.
Ja, aber muss man ja auch verstehen, weil man jeder ja, will total. Ja Meister werden.
So, genau, ne? Das ist eben der Unterschied. Es gibt natürlich Teamkollegen bei Meisterschaften, aber wenn irgendwie jeder so ein bisschen Chancen hat auf den Sieg,
ja.
Dann gibt es natürlich auch so keine richtige Stallorder.
Und ich fand es halt spannend, weil dann, die waren ja eigentlich, war das Podium ja schon safe.
Ja.
Dann wurde aber vorne so ein bisschen getrödelt, sag ich mal. Dann sind wieder von hinten Markus Burkhardt, Nils Polit und Jonas Koch rangekommen. Da waren auf einmal eine 6-Mann-Gruppe vorne, 4 von Bora, 2 von Vanti. Und du konntest so richtig sehen, wie jeder von Bora sich gedacht hat, aber wenn ich jetzt wegkomme, werde ich Meister.
Ja.
Und dann da hast du auch richtig gesehen, wie Schachi gedacht hat, so, ich bin hier schon der Stärkste. So, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. So.
Ja.
Weil man, ja, es ist ja so, wenn jetzt als Beispiel Markus Burkhardt vorne wegfährt und er hat ein Loch, darf Schachi ja in dem Sinne nicht hinterherfahren.
Ja.
Und dann denkt man sich natürlich auch, wenn man der Stärkste ist, es wäre natürlich jetzt blöd, wenn mir der Titel deswegen durch die
Flöten
geht. Deswegen war das sehr, sehr spannend, das Rennen anzuschauen. Und ich muss auch sagen, dass so gerne wie ich jedes Jahr die Deutsche Meisterschaft fahre. In diesem Fall habe ich mich total, konnte ich sehr gut mit meiner Entscheidung leben, weil mit allen Fahrern, die so in meiner Gewichtsklasse sind, haben jetzt keine Rolle beim Ausgang des Rennens gespielt.
Es war schon ein ekliges Rennen, das muss man wirklich sagen.
Und also ich kann mich nur daran erinnern, dass ich dann in der Bretagne am Flughafen Roger Kluge getroffen habe und er nur das Erste, was er zu mir gesagt hat, war: Du hast alles richtig gemacht.
Ja, ich glaube, der letzte Fahrer, der ins Ziel gekommen ist, war, glaube ich, Pascal Ackermann. Und den habe ich nur in, ich glaube, 3 Runden vor Schluss, habe ich ihn in der Verpflegungszone nur rufen hören, ich brauche ein Bier. Also dementsprechend war es für die schwereren Fahrer natürlich wirklich ein hartes Rennen. Und ich glaube, Respekt für jeden, der da zu Ende gefahren ist.
Ja, voll. Ja, und Ackes fährt da richtig gut berghoch noch dafür, dass er Sprinter ist. Also wenn der Letzter wird, dann muss es wirklich ein bretthartes Rennen gewesen sein. Wo man dazu natürlich sagen muss, letzter hört sich jetzt vielleicht schlecht an, aber das sind halt 30 Fahrer, die durchgefahren sind oder
es
so.
Es ist jetzt auch nur, ich müsste noch mal kurz nach Beweisen gucken, aber es war mein Gefühl, ich glaubte es zu wissen.
Ist ja auch im Endeffekt jetzt nicht so wichtig.
Wenn nicht Asche über mein Haupt und Entschuldigung.
Ja genau, also im Endeffekt zählt ja bei einer Meisterschaft eh nur die Medaillen. Genau. Das zur deutschen Meisterschaft.
Ja, ich wollte noch kurz das Podium der Damen vervollständigen, ja, weil ich habe jetzt nur die Siegerin genannt und wollte sagen, beim Zeitfahren wird Lisa Klein Zweite und Hannah Ludwig vervollständigt das Doppelpodium dann für Canyon SRAM. Auch immer starke Zeitfahrerin, muss man ja sagen, unsere kleine Hannah. Und im Straßenrennen wird Liane Lippert Zweite und mega stark Ricarda Bauernfeind fährt auf Platz 3.
Ja, richtig gut.
Aus einer 7-Mann-Spitzengruppe, 7-Frau-Spitzengruppe.
Ja, und ich habe gerade auch schon zu Tanja im Vorabgespräch gesagt, über die Tour müssen wir nicht mehr groß reden. Da habe ich 5 Podcasts mit André aufgenommen.
Genau, ich kann nur sagen, ich war ja eigentlich auch bei der Tour.
Richtig, da können wir drüber reden.
Wir sind ja den ersten Tag, also eigentlich hatten wir ungefähr den gleichen Trip. Ich bin dann nach der DM mit dem Zug nach Brest gefahren und wir durften dann sozusagen den ersten Tag des Männerrennens fahren. Wir hatten nur einen leicht anderen Kurs, das heißt den Schlussanstieg, den ihr gemacht habt, den sind wir einfach 4-mal gefahren. Und du wirst dich ja wahrscheinlich erinnern, er war nicht so angenehm.
Nee.
Und er wurde auch nicht angenehmer, wenn man ihn 4-mal gefahren ist. Aber gut, meine Aufgabe war im Endeffekt eh nur meine Fahrerin, Topfahrerin eigentlich vorne reinzufahren und das hat gut geklappt. Also ich bin dann Position 3 in den Anstieg und sie im Hinterrad. Deshalb habe ich sozusagen meinen Job gemacht und zwar dann am Ende nur so ein bisschen ärgerlich, weil die Gruppe vor uns, die so auf Sichtweite war, auf die wir auch immer näher zugefahren sind, weil ich war dann am Ende in so einer 5-Mann-Gruppe, 5-Frau-Gruppe und die wurden noch gewertet Und wir waren, glaube ich, 15 Sekunden später im Ziel und waren dann out of time.
Nein.
Das war so ein bisschen bitter. Ich glaube, der Cut-off waren 13 Minuten und wir hatten, glaube ich, 13, 15 oder sowas.
Schade.
Das war das Einzige, was ein bisschen blöd war. Aber ich hätte auch bergauf tatsächlich nicht schneller fahren können.
Also ja, die Kilometer sind trotzdem in der Bein, in den Beinen.
Ja, ja, genau. Von daher. Genau. Und dann sind wir, und Brest, also ich muss auch sagen, die Gegend war super schön. Also ich fand auch die Strecke bis auf den kurzen Anstieg, obwohl man sagen muss, es waren super viele Zuschauer da, und man, das ist man ja gar nicht mehr gewohnt. Und das hat schon sehr gepusht und es war auf jeden Fall super schön. Und das Rennen an sich hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, du hast ja auch, als wir vor Ort geschrieben haben, gesagt, dass du oder dass es mal cool ist, so diese Tourstimmung mitzubekommen. Und deswegen kann ich auch da nur hoffen, dass die ASO, das, was schon lange angekündigt wird, dass das auch umgesetzt wird zeitnah, dass aus dem Eintagesrennen La Course mehrere Tage werden und es eine coole Rundfahrt für euch wird im Rahmen der großen Tour de France. Weil ja, das habt ihr verdient und ich glaube, das ist auch einfach mega cool, so dass ihr halt bei dem größten Radsport-Event, was es gibt, dass ihr da auch euren Platz habt.
Vor allem, weil man merkt ja trotzdem, egal, ich merke es jetzt in der Klinik häufiger, wenn man dann anmerkt, dass man Radfahrer ist, dann wird man immer nach der Tour de France gefragt, weil es einfach für jeden das Rennen ist. Und dann kann man halt immer sagen, ja, ich bin das Eintagesrennen gefahren, bei uns Frauen gibt es keine Rundfahrt, aber es wäre schon schön, dann halt irgendwann sagen zu können, ja, Frauen-Tour de France bin ich gefahren.
Ja.
8 Tage, lief gut oder auch nicht.
Würde ich auch einfach sagen. Weiß ja, ja keiner. Das ja, ich bin Frauen-Tour de France gefahren dieses Jahr. Weiß ja, ja keiner, ob es nur ein Tag ist oder 3 Wochen.
Ja, das stimmt.
Sagst du einfach. Du stapelst zu tief.
Ja, vielleicht sollte ich.
Ja, ich bin Tour de France gefahren bei den Frauen, klar.
Ja.
Ja, bin auch gut durchgekommen.
Out of time limit. War gut.
Ach ja. Der Parallelwelten-Podcast begrüßt wie immer Rose Bikes als exklusiven Partner. Und wir haben es in den letzten Folgen, Wochen und Monaten schon oft angekündigt. Jetzt ist es endlich vorgestellt und da. Rose Bikes hat ein neues Bike am Start, das Backroad Plus. Und das Backroad Plus gibt es in verschiedensten Versionen. Das gibt es einmal in der Commuter-Version, also ein Commuter-Modell für die Stadt, für den Stadtverkehr. Dann gibt es eine Fitness-Version mit einem geraden Lenker, wer daran mehr Spaß hat. Dann gibt es eine Gravel-Version des Bikes. Und auch noch eine Randonneur-Version, da habe ich mich schlau gemacht. Das ist zum Beispiel mit einem integrierten Gepäckträger, wenn man Lust hat, auf Radreisen zu gehen. Also wirklich für alle Individualitäten und Eventualitäten ist man da gerüstet. Und als wenn das nicht schon alles wäre, hat Rose Bikes auch noch eine neue Bekleidungslinie am Start. Diese Bekleidungslinie unterscheidet sich in 2 Kollektionen. Einmal in der Core-Kollektion und der Core-Performance-Kollektion. Und dann noch 3 Kapseln. Einmal die Coast-Kapsel, die Jellyfish-Kapsel und die Unpaved-Kapsel. Die haben alle auch ihre Eigenheiten, ihre Feinheiten. Stylisch sehr cool, coole Styles. Wieder auch da für jeden und jede was am Start. Also da hat Rose Bikes sich wirklich was sehr, sehr Cooles einfallen lassen. Neue Klamotten am Start, neues Rad am Start. Ich pack's in die Shownotes, geht auf die Rose Bikes Webseite und checkt das aus. Coole neue Produkte für alle, die Spaß am Radfahren haben. Das Gegenstück zur Tour de France bei den Männern ist ja der Giro Rosa bei den Frauen.
Ja.
Und der hat auch stattgefunden.
Genau, ich bin normalerweise nie traurig beim Giro nicht dabei zu sein, weil es normalerweise hauptsächlich Bergetappen sind. Jetzt waren es dieses Jahr 3 Flachetappen oder waren 3 Flachetappen dabei, 2 Zeitfahren. Deshalb war ich so ein bisschen traurig, dass ich nicht dabei war. Mein Team ist aber nach der 7. Etappe mit einem positiven Corona-Fall nach Hause gefahren und saß dann erstmal in Quarantäne und es war nicht so klar, wie lange sie jetzt in Quarantäne sitzen. Und dementsprechend war ich dann doch wieder nicht so traurig, dass ich nicht dabei war. Aber ja, was gibt es zum Giro zu sagen? Ich glaube, wir sprechen nicht über jeden einzelnen Etappensieg, würde ich sagen.
Also was ich so mitbekommen habe, war ja, was ich auch an der Stelle mal sehr loben möchte, dass Mark Cavendish das gepostet hat, dass Marianne Voss ihren 30. Etappensieg gefeiert hat. Was natürlich mega cool war, weil er auch zur selben Zeit gerade diesen Merckx-Rekord gejagt hat.
Ja.
Und dann war das so die perfekte Vorlage, dass er natürlich dann Marianne Voss dafür huldigt, dass sie ihren 30. Etappensieg beim Giro Rosa gefeiert hat. Und wo man so ein bisschen sagen kann, eigentlich ist Marianne Voss, würde ich so mal so sagen, so der Eddie Merckx des Frauenradsports.
Ja.
eine lebende Legende.
Absolut.
Und deswegen war das cool, dass das auf jeden Fall auch eine Plattform gefunden hat.
Das fand ich auch sehr schön. Also ich denke mir, es ist halt auch wichtig, und du machst es ja auch gut, dass man mit einer großen Reichweite als Mann im gleichen Sport den Frauenradsport eben auch so ein bisschen pusht und dem so eine Bühne bietet und vor allem bei solchen Leistungen wie eben Marianne Voss an den Tag legt. Und deshalb fand ich das super schön auch, dass er in einem Interview nach, ich weiß gar nicht, wie viel der Etappensieg es war, wo er auch einfach gesagt hat, er findet am schönsten, Leute zu inspirieren, einfach später die Tour de France zu fahren oder die Tour de Femme dann. Und dass er es halt einfach auch in einem Satz sozusagen gesagt hat, egal ob Männer oder Frauen rennen, fand ich eben auch sehr wichtig und sehr schön.
Ja, einfach ein schönes Zeichen in die richtige Richtung wieder mal.
Definitiv, ja. Und ja, was soll man sagen, SD-Works war absolut dominant, hat einfach Top 3 im GC gemacht mit Van der Breggen, Muhlmann und Vollering. Ja, die sind anscheinend von dem, was ich gehört habe, komplettes Team SD-Works ist einfach gefühlt auf einem anderen Planeten gefahren. Ich glaube, so ein bisschen wie Pogacar bei der Tour. Dementsprechend verdient 1, 2, 3.
Vollering hat auch La Course gewonnen, haben wir das überhaupt gesagt?
Genau, Vollering hat La Course gewonnen, genau. Wir sprechen über Time Limits, nicht immer die Siege. Wir haben aber auch bei der Tour, haben wir auch nicht gesagt, Tadej Pogacar hat übrigens gewonnen. Übrigens,
falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, genau. Tadej Pogacar hat die Tour de France gewonnen.
Genau, und Rick auch ein paar mehr Trikots.
Rick Zabel auch übrigens 134. geworden in der Gesamtwertung.
Ja, aber...
Kann man ja auch mal sagen, an der Stelle.
Ich will jetzt natürlich nicht fies sein, weil es wurde ja schon genug Berichterstattung darüber gemacht. Aber du warst, glaube ich, einen Platz hinter deinem Teamkollegen Chris Froome, oder?
Ja, eine Minute hat er noch Vorsprung gehabt am Ende.
Und da habe ich mir gedacht, was hättest du gesagt, wenn ich dir vor ein paar Jahren gesagt hätte, 2021 bist du einen Platz hinter Chris Froome bei der Tour de France?
Das ist eine gute Frage. Da musste ich auch drüber nachdenken, habe geschmunzelt. Bei meiner ersten Tour 2017 hat er die Tour noch gewonnen.
Ja.
Und man sieht, ich denke einfach, wenn man realistisch das Ganze analysiert, dass ich einfach stärker geworden bin. Das heißt, mit derselben Form wäre ich höchstwahrscheinlich 2017 Zweiter geworden mit Tour de France.
Das war auch die Logik,
Das war meine Einschätzung.
Genau.
Aber leider haben sich halt auch alle anderen weiterentwickelt. Das heißt, trotz meiner super guten Grand Tour-Entwicklung bleibe ich trotzdem hinten drin hängen irgendwie, weil die anderen sich auch weiterentwickeln.
Aber 2017 wäre ich auf jeden Fall Bergfahrer und GC-Fahrer gewesen.
Podium wäre es gewesen, ja. 2017.
Ja. Also no disrespect, no hate gegen Chris Froome oder auch deine Leistung, absolut nicht. Aber das Gesamtklassement hat kurz zum Schmunzeln eingeladen und da wollte ich die Hörer auch mal mitnehmen.
Ja. Ja, das war witzig. Also man muss auch mal, ein kurzer Satz dazu war halt wirklich, dass Fumi auch selber einfach so gesagt hat, ey, es ist so verrückt, wenn man das Rennen schon gewonnen hat oder mehrmals gewonnen hat, auch mal das andere Ende des Rennens zu sehen.
Ja.
Also wirklich am Anfang des Berges abgehangen zu werden und dann den Tag im Gruppetto zu verbringen und mit viel Rückstand reinzukommen. Und also er hat gesagt, so irgendwie hat er jetzt das Gefühl, die Tour aus allen Blickwinkeln zu kennen. Und auch so, also der war wirklich in Paris, der war richtig glücklich, auch durchgefahren zu sein. Er war so aktuell, das war so hart, ich bin so froh, dass es jetzt vorbei ist, dass ich im Ziel bin. Und das war sehr, sehr cool zu sehen. Und ich muss auch sagen, dass ich ihn in den 3 Wochen nochmal deutlich besser kennengelernt habe. Und auch nur das bestätigen kann, was glaube ich auch viele so von außen wahrnehmen, dass ich ihn komischerweise jetzt auch so viel mehr respektiere als Mensch und als Sportler, wenn man ihn so besser kennenlernt. Da bin ich auch ehrlich, als er die Tour mit Sky von vorne dominiert hat, da war ich auch mit Vorurteilen behaftet und so, ja, Sky, und das ist ja irgendwie immer so, dass wenn jemand super erfolgreich ist, ist das gleichzeitig so ein, ja, ich will nicht sagen unsympathisch, aber es ist so, wenn jemand alles gewinnt, das ist immer so, ist ja langweilig, der gewinnt schon wieder. Und jetzt ihn so hautnah mitzuerleben, wie er erzählt, wie das für ihn war und die erste Tour zu gewinnen oder damals die Tour, sag ich mal, der Zweikampf mit Bradley Wiggins, als er dann für Bradley fahren musste. Und jetzt auf einmal fährt er mit mir im Gruppetto und sagt so, er kann mir ein bisschen langsamer fahren, so ungefähr.
Aber es ehrt ihn ja auch als Sportler, dass er eben halt nicht sagt so, ja, ich habe nicht die Beine oder ich bin bei der ersten Etappe gestürzt, ich fahre jetzt nach Hause, sondern dass für ihn dann halt das Ziel Paris ist und wie du jetzt gerade gesagt hast, er dann halt einfach so glücklich ist, vielleicht wie jemand, der das erste Mal die Tour fährt, dass er eben die Tour jetzt auf eine andere Art und Weise zu Ende gefahren ist. Und wie du sagst, was die Sympathien angeht, ich glaube, da ist ja auch Kev eigentlich das beste Beispiel. Ich glaube, Kev war nicht jedem ein sympathischer Sprinter, als er noch sehr dominant war. Und jetzt aber durch die Geschichte einfach und dass er jetzt wieder Siege nacheinander einfährt mit einem neuen Team, die ihm wieder eine Chance gegeben haben, hat ihm einfach so viele Sympathiepunkte eingebracht. Ja, manchmal hilft es eben auch.
Darum geht es im Endeffekt, glaube ich, eine Geschichte zu erzählen, Leute zu inspirieren. Ja. Und Fumi macht das auf eine andere Art und Weise momentan, glaube ich. Und das finde ich auf jeden Fall, ziehe ich meinen Hut davor. Und war auf jeden Fall eine tolle Erfahrung. Wir hatten einen richtig coolen Teamspirit da und ich glaube, es ist auf jeden Fall ein Rennen, was mir lange in Erinnerung bleiben wird, weil das echt Spaß gemacht hat. Das kann ich nochmal so jetzt auch im Nachhinein sagen. Also ich höre mir immer noch gerne unsere Tour de France Playlisten an, im Training momentan, und dann, das Witzige ist, dann verbindet man ja immer viel mit dem Song, weil man den gehört hat. Ah ja, der hat den ausgesucht und dann haben wir den auf der Etappe gehört und dann ist das und das passiert und ja, das ist ganz cool einfach. Und,
habt ihr die eigentlich öffentlich gemacht?
Ja, Wusty, ja, ich habe die erste gepostet. Ich glaube, Wusty, also Michael Woods, der liebe Michael Holz hat nur Spotify, wie ich ihn immer nenne, Michael Holz. Da lacht er immer. Hey Rick, this is my German name.
Dazu muss man sagen, dass du heute auch kanadische Flagge trägst.
Ja, auf meinem T-Shirt, jetzt wo du es sagst. Dem habe ich auch beim Olympiarennen auf jeden Fall die Daumen gedrückt. Da können wir später drüber reden.
Ist auch ein sehr, also ich kenne ihn ja noch aus Girona-Zeiten und ist auf jeden Fall auch ein richtig cooler Typ.
Ja, mega. Und der war auch auf jeden Fall so der Initiator des Ganzen, dass wir für jede Tourwoche eine Playlist machen. Also wir hatten, der Anfangsplan war, wir haben eine Playlist. Dann nach ein paar Tagen meinte er, es wird jetzt irgendwie ein bisschen langweilig, immer dieselbe Playlist. Lass uns mal für eine zweite Woche noch einen machen. Für die dritte Woche noch einen machen. Und dann hatten wir noch eine After-Race-Playlist. Und irgendwann in der dann Mitte der dritten Woche hat er gesagt, jetzt machen wir eine Bangers-Only-Playlist. Wo nur noch. Jetzt sind wir in einem Punkt an dem Rennen.
Da braucht ihr das.
Wir brauchen nur noch Bangers ab jetzt. Und wenn man, ich glaube, Rusty Woods, also Rusty Woods, wenn man das eingibt bei Spotify, dann kommt man auf sein Profil und dann sind da alle Playlisten auf jeden Fall.
Perfekt.
Sind ganz cool. Und das war's zur Tour, glaube ich.
Ja, ich muss noch kurz, muss ich noch kurz einwerfen. Ich war ja zwischenzeitlich dann im Höhentrainingslager in Tignes und da war ja auch eine Bergankunft und das war das einzige Mal, dass ich dich bei der Tour gesehen habe. Und da hatte ich tatsächlich sehr viel Mitleid. Ich war nämlich morgens nur kurz fahren, weil es sehr kalt war. Und hab dann, wir wollten eigentlich an die Strecke gehen und so ein bisschen auf dem großen Screen schauen, aber weil es so kalt war da oben auf 2100 Meter, sind wir dann drinnen geblieben einfach und sind nur für die letzte halbe Stunde eigentlich an die Strecke. Und ich hatte zwei Jacken an, Handschuhe, Mütze und ich war richtig durchgefroren. Und als ich euch da hab reinkommen sehen, komplett nass, nach, wie lange war der unterwegs? 5,5 Stunden?
Nee, so lange war es glaube ich nicht. Viereinhalb. Oder ich hatte 5, der Sieger 4,5.
Also es waren ein paar... sahen ja sehr leidend aus. Du hast auch nicht mehr viel mitbekommen. Also ich wollte dich noch filmen.
Ja, da war ich enttäuscht.
Ich habe mein Handy nicht gestartet bekommen, weil ich ja Handschuhe anhatte. Und dann konnte ich es nicht so schnell entsperren. Und dann habe ich mich eben mit Anfeuern zufrieden gegeben, aber du hast nichts mehr mitbekommen.
Komischerweise war aber bei mir an dem Tag, ich habe mir auch gedacht, wollt ihr mich jetzt eigentlich gerade alle verarschen, weil die Abfahrt vor dem Schlussberg nach Tignes hatte ich auch eine Gabba, ein Regentrikot an, eine Regenjacke und Handschuhe. Und ich dachte mir so, warte mal, heute ist der 3. Juli. So, warum habe ich diese ganzen Sachen an? Das kann doch nicht sein. Und dann bin ich aber in den Schlussanstieg reingefahren und nach den ersten paar Kilometern wurde mir wärmer. Ich habe das alles wieder ausgezogen und hatte nur noch meinen Rennanzug an.
Genau.
Und alle anderen hatten immer noch ihre Regenjacken und alles an. Und ich habe natürlich auch gar nicht darüber nachgedacht, dass wir auf 2000 Meter wieder hochfahren, wo es wieder kühl wird. Aber das war mir dann auch zu dem Zeitpunkt irgendwie egal. Ich habe mich gefroren, ich habe es einfach angelassen. Und ungefähr in der Gruppe, wo ich mich befunden habe, jeder Zweite hat mich angesprochen, ist dir nicht kalt?
Weil ich habe nämlich noch drüber nachgedacht, weil ich hatte ja kein Beweisfoto, aber dann dachte ich mir auch so, ich glaube, er hatte nur ein Trikot an oder beziehungsweise einen Rennanzug.
Ja, genau.
Und dann dachte ich mir aber, es ist einfach nur eine falsche Erinnerung, weil ich ja viele Bilder von dir gesehen habe im Rennanzug, aber tatsächlich.
Ja, das war so. Und das war auf jeden Fall, also ich muss sagen, das ist auch wieder so ein Punkt, der sehr witzig ist zu erzählen, weil für André gibt es nichts Schlimmeres, also das absolut, das, was du, wenn du dich als Amateur outen willst, dann ist dir der Gruppetto-Sprint wichtig. Aber in dem Fall, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, das ist eine auf jeden Fall eine historische Bergetappe, die ich hier gerade fahre. Wir sind irgendwie über 10 Leute aus dem Zeitlimit fast geflogen oder so, oder haben die Etappe nicht beendet. Ich dachte, okay, also ich habe mich umgeschaut und es waren auch nur sehr, sehr bekannte Fahrer um mich herum in meiner Gruppe. Und dann dachte ich, ich werde mich jetzt schön nach vorne sneaken und als Erster über die Ziellinie fahren, weil die Platzierung lasse ich mir nicht nehmen jetzt hier. Also da sprintet ja auch niemand mehr drum. Man muss einfach nur vorne rumfahren.
Ja.
Dementsprechend bin ich vorne ums über die Ziellinie gefahren und dann im Bus kam André dann, der hat es ja an dem Tag knapp im Zeitlimit geschafft und war voll fertig und ich weiß nur noch den Moment, als ich im Bus saß und ich sag so, Alter, hast du gesehen, wer heute 63. geworden ist? Und er guckt sich so um, so, nee, wer? Nee, ich so, Rick Zabel. Und er so, nee, echt? Ich so, ja, guck mal hier. Und dann guckt er so das Ergebnis und sagt so, oh, das ist so peinlich, ey. Das ist so peinlich.
Und mich hat es auch stark amüsiert, weil ich hatte ja noch die Story gemacht, 300 Meter vor Ziellinie ist das Tinie-Schild. Und dann habe ich ja noch geschrieben, Rick Zabel, Ortsschild oder Ziellinie. Und als ich dich aber ganz vorne habe kommen sehen, dachte ich mir so, er holt sich beides. Und dann habe ich mir bei Pro Cycling Stats das Ergebnis angeschaut und dann dachte ich mir so, klasse, Junge, klasse.
Ja, ich war alles gegeben, weil jetzt, das wird der Moment, ich glaube, das war mit Abstand die beste Platzierung, die ich jemals bei der Tour de France auf einer Bergetappe hatte, 63.
Ja, und du bist ja auch Bergfahrer, haben wir gerade eben festgestellt.
Man muss sich auch über sowas auch mal freuen einfach. Und dementsprechend war ich da sehr stolz drauf. Und ich glaube, jetzt sind wir wirklich fertig mit der Tour.
Sehr gut.
Die Olympischen Spiele standen oder stehen ja auch an, sind ja momentan noch.
Ich schieb noch kurz das.
Ja, schieb noch rein.
Weniger erfreuliche Dinge, die zwischen Tour und Olympia in Deutschland passiert sind. Hier gab es ja ganz schwere Regenfälle und Überschwemmungen und Überflutungen. Und ich war letzte Woche auch einmal zum Aufräumen in Ahrweiler und war tatsächlich schockiert, weil man stellt sich natürlich schlimm vor. Man kennt es ja auch von den Bildern aus dem Fernsehen. Aber natürlich irgendwie vor Ort zu sein, die Einzelschicksale zu sehen, wirklich zu sehen, wie hoch da der Schlamm in den Kellern steht und halt auch dieses wirklich endzeitliche Gefühl, wenn man da reinläuft und es liegen einfach überall in den Straßen verteilt einfach so Familienfotos, Babyfotos, einfach alles durch die Straßen geschwemmt wurde. War schon sehr eindrücklich und da würde ich jetzt diesen Podcast nochmal nutzen wollen, um eben zu sagen, wenn es euch möglich ist, dann spendet gerne, weil man weiß ja auch, es ist immer so am Anfang so ein gewisser Hype da. Und dann flacht irgendwann eben auch die Hilfe ab. Und gerade für die Leute, die dort betroffen sind, also ich war vor Ort, weil ein Freund von mir aus Ahrweiler kommt und wir bei seinem Onkel, der eben schon 70 ist, den Keller ausgeräumt haben, weil er es nicht mehr alleine schaffen kann. Und wenn man dann einfach hört, dass seine Eltern können jetzt für die nächsten 8 Monate erstmal nicht in ihr Haus zurück. Und wenn man dann halt die Zeit sieht, die Leute da einfach jetzt nicht mehr ihr normales Leben leben können, dann weiß man eben, für die ist es nicht in 2 Wochen erledigt. Ja. Deshalb wollte ich auch jetzt, auch wenn es jetzt schon ein bisschen wieder her ist, nochmal dazu aufrufen, dass man vielleicht den ein oder anderen Kaffee weniger trinkt und dann einfach mal 4 Euro.
Ja,
nee, reicht ja schon.
Sehr,
und wollte sehr mich gut. auch noch bei Ryzen bedanken, weil eben der Bruder dieses Freundes hat auch in seiner Wohnung alles verloren und er ist passionierter Radfahrer. Und dann hat er mich eigentlich gefragt, so, ja, hast du vielleicht ein paar Sachen, die du aussortierst? Und ich dachte mir, ja, ich hätte noch ein paar Sachen, aber ob er jetzt dann wirklich in Frauenradklamotten rumfahren will, weiß ich jetzt auch nicht. Und dann habe ich erstmal ein paar Jungs aus dem Team gefragt, die ein paar Sachen abgegeben haben.
Du
und
hast
dann
einen Schwaben
eben auch,
gemacht.
Bitte?
Du hast einen Schwaben gemacht. Du warst so geizig, deine eigenen Sachen abzugeben.
Nee, so war es nicht. Ich pack nämlich auch die Sachen, ich pack auch noch Sachen dazu rein. Aber ich dachte mir halt auch so, eine lilane Hose.
Nein, war auch nur als kleiner Witz reingeschoben.
Weiß ich jetzt
halt.
Okay. Und dann ist mir nämlich eingefallen, dass ich ja die Konrads von Ryzen kenne. Du kennst ja auch von Leo. Und habe gedacht, ich frage die einfach mal. Und es war überhaupt keine Diskussion. Die haben mir sofort ein Paket fertig gemacht für ihn. Und deshalb nochmal vielen Dank an Ryzen, die ja sozusagen als lokale Firma hier in Köln auch direkt dann gesagt haben, machen sie.
Großen Respekt. Auf jeden Fall an der Stelle.
Vielen Dank.
Was aber auf jeden Fall noch was die noch gesagt haben, ist, dass die Rechnung, die kommt ja noch an dich.
Das ist okay.
Nee, Spaß. Ich möchte es auch noch natürlich einfach nochmal sagen, dass wir, das war das Schlusswochenende der Tour de France, als es so schlimm herging hier.
Ja, ich glaube der Mittwoch, weil ich kam nämlich aus dem Nachtdienst und ich hatte vorher noch reingeschaut und habe gesehen, ach du grüne Neune, es fängt richtig krass an zu regnen und bin dann vom Dienst zum Krafttraining gelaufen und ich hatte einen Regenmantel dabei und einen Schirm und ich war trotzdem einfach bis auf die Unterhose nass, als ich beim Krafttraining angekommen bin und es war nicht normal und ja, dann war ja an dem Tag eigentlich auch die ganzen Überflutungen, also es war dann Mittwoch nach der Tour, meine ich.
Ja, genau, es war schon mal die letzten 3, 4, 5 Tage während der Tour de France, war das ein Riesenthema und wir haben ja auch schon von der Tour aus möglichst viele Dinge in den sozialen Medien gepostet, wo man spenden kann oder irgendwelche Whites oder was auch immer. Da auch an der Stelle nochmal großen Respekt an Florian Monreal, der am kommenden Wochenende, am 8. August, den White organisiert. Da habe ich auch ein Giro-Bergtrikot hingespendet und ein Tour-Trikot von diesem Jahr, das hoffentlich für viel Geld versteigert wird, dass da was zusammenkommt. Das kann man auch nochmal erwähnen an der Stelle, wenn wir schon drüber reden. Und auch nochmal, mich erreichen bis heute noch viele Nachrichten. Hey Rick, möchtest du nicht da mitfahren? Wir machen einen White in der Eifel. Und danke auf jeden Fall, dass ihr da immer an mich denkt. Aber ich wäre jeden Tag bei irgendeinem White unterwegs, wenn ich alles zusagen würde. Deswegen seid da auch nicht böse, wenn ich nicht immer zurückschreibe. Wichtig auf jeden Fall, dass wir da dranbleiben. Und ich glaube, gerade wir, die jeden Tag noch in der Eifel trainieren oder im Bergischen Land, was auch immer, ist ja unser Trainingsgebiet. Uns wird jeden Tag wieder vor Augen geführt, wie schlimm es manche Regionen getroffen hat. Das heißt, wir werden bei dem Thema dranbleiben.
Definitiv. Und ich plane auch noch was mit den Kölner Mädels von den Cyclids, aber das werde ich dann entsprechend bei Social Media auch teilen und posten.
Sehr cool, sehr cool. Ja, dann ist, glaube ich, so das letzte Thema, was ja sehr aktuell ist, dass wir noch über die Olympischen Spiele reden. Die Bahnwettbewerbe stehen ja noch alle an. Kann man ja, ich weiß nicht, ob man da vorausschauen kann. Man kann auf jeden Fall sagen, glaube ich, dass wir die Daumen drücken, dass auch die erste Medaille dabei rausspringt für den BDR. Und man kann aber die Straßenwettkämpfe Revue passieren lassen.
Ja, also die Damen sind ja eigentlich, die Herren haben gestartet, fällt mir ein.
Die Herren haben gestartet?
Am Samstagmorgen.
Richtig.
Sehr früh, um 4 Uhr.
Haben wir.
Unserer Zeit.
Witzige Story an der Stelle. Ich habe nämlich geguckt, also ich fand sie zumindest witzig, weiß ich nicht, ob die für andere auch witzig ist. Ich habe geguckt auf der ARD, glaube ich, und da stand halt ab 4 Uhr Entscheidung. Dementsprechend habe ich mir den Wecker um 4.05 Uhr gestellt, bin aufgestanden. Also ich kann euch sagen, als der Wecker geklingelt hat, war meine Frau nur so, willst du mich eigentlich komplett hier verkackeiern? Auch gerade natürlich mit einem kleinen Kind, das in der Nacht schläft, die ist froh über jede Minute Schlaf oder wir sind froh über jede Minute Schlaf, aber ich wollte mir das nicht nehmen lassen. Und ich bin aufgestanden. Das zweite Mal gab es einen Ärger, als ich anstatt den Wecker auszumachen, leider auf Snooze gekommen bin und 10 Minuten später ging es wieder los. Dementsprechend musste ich nochmal kurz zurückrennen ins Schlafzimmer, dann wirklich meinen Wecker richtig ausmachen. Auf jeden Fall habe ich mich dann vor den Fernseher gesetzt und habe so geschaut und ich habe so für 2, 3 Minuten noch im Halbschlaf gedacht, dass ich genau einschalte und wie das halt manchmal so ist, dass sie die Neutralisation zeigen und die Highlights, was so bis jetzt passiert ist.
Ja.
Und als so nach 3 Minuten aber einfach nicht umgeschalten worden ist, also auf ein weiteres Highlight, sondern wir immer noch in dieser Neutralisation waren, habe ich realisiert, okay, ich schaue das Rennen gerade live. Die haben noch 234 Kilometer zu fahren. Dementsprechend habe ich gesagt, okay, die brauchen ungefähr so lange. Also ich kann jetzt mal 5 Stunden schlafen, dann kann ich mir das Finale auch einfach dann angucken. Und so
dazu möchte ich kurz anmerken, das ist der Rick Zabel, der sagt so, ach nee, Radsport gucke ich mir eigentlich wirklich privat nicht so richtig an. aber der sich dann den Wecker auf 4 Uhr stellt.
Ja, aber das ist Olympia, also einmal alle 4 Jahre. Das ist schon was Besonderes, finde ich. Und was bleibt zu sagen? Aus deutscher Sicht, aller ehrenwerter 10. Platz von Maximilian Schachmann, der wirklich, wer das Rennen gesehen hat, sich komplett die Lunge und das Herz und die Seele aus dem Leib gestrampelt hat.
Definitiv.
Wahnsinn. Und ich meine, klar, jeder weiß, oder er hat es auch selber gesagt, er wäre gerne um eine Medaille gefahren. Er war ja auch wirklich nicht weit weg davon. Und er hat sich 0,0 was vorzuwerfen. Das war eine Top-Leistung. Und er hat alles gegeben. Und ich finde, dann kann man sich eh nie was vorwerfen. Von daher, super Leistung. War natürlich schade mit dem Corona-Fall, den wir am Anfang der Folge schon mal kurz angeschnitten hatten. Mit Simon Geschke, das ist super blöd gelaufen, denke ich. Und ja, dass Simoni da jetzt auch immer noch in Quarantäne ist, ist auch sehr blöd. Aber ich denke trotzdem, wenn man das auch noch mit einbezieht, war das ein Top-Rennen von Nikias Arndt, Emo Buchmann und Maximilian Schachmann, dass sie da abgeliefert haben.
Absolut. Und Schachmann war ja auch nicht klein zu kriegen. Also er hat ja immer wieder Lücke bekommen, ist wieder rangefahren, Lücke bekommen, wieder rangefahren. Also es war auf jeden Fall eine sehr kämpferische, gute Leistung von ihm.
Leistung. Und ja, und dann kann man sagen, Richard Carapaz hat das Rennen dann gewonnen vor... warte mal, jetzt stehe ich auf dem Schlauch.
Wer sprintet und kann trotzdem Bergfahren? Ah, ja, wer klar, hat die Mormon-Schuh-Doppel-Etappe
gewonnen? Wortje, Wout van Aert, der Mann, der alles kann, hat Platz 2 belegt, ganz knapp vor dem Toursieger Pogacar. Ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich natürlich meinem Teamkollegen Mike Woods die Medaille super gegönnt hätte. Der ist Fünfter geworden, aber auch ein bärenstarkes Rennen gefahren. Und na klar war es ein spannendes Rennen, auch ein spannendes Finale so am Ende. So kommt Carapaz durch und wie die sich hinten, sag ich mal, betteln für Platz 2 und 3. Aber, was ich auch zu dir gesagt habe, für mich war das kein Vergleich zum Frauenrennen. Das war ein Highlight.
Ich glaube auch. Ich glaube, das Frauenrennen war wirklich auch für Außenstehende des Radsports so ein richtig olympischer Moment. Anna Kiesenhofer gewinnt für, glaube ich, alle unerwartet. Also ich glaube, wenn man da hätte Sportwetten abschließen können und auf sie gewettet hätte, wäre man jetzt reich. Und ja, offensichtlich hat ihre Konkurrenz auch nicht damit gerechnet. Ich bin an dem Tag zum 24-Stunden-Dienst und habe dann, ich glaube, ich bin um 8 hier los. Da hatten die Mädels noch 80 Kilometer zu fahren. Und dann habe ich zu Lennart gesagt, ich glaube, die haben sich verzockt. Ja. Weil alle, die eben in der Spitzengruppe, also zu dem Zeitpunkt dann noch übrig waren, Anna Plichter, Oma Shapira und Anna Kiesenhofer, sind halt einfach super stark gefahren, auch gute Zeitfahrerinnen. Also Anna Plichter hat einfach, die ist auch so eine Breakaway-Fahrerin, die hat einfach richtig Dampf. Omi kommt gut den Berg hoch und die Anna Kiesenhofer, die ist auch letztes Jahr Ardèche einfach super stark gefahren, mit einer Mavi Garcia zusammen eigentlich, immer vorne und mit einer Lauren Stevens, wo man halt weiß, die fährt halt einfach auf einem richtig guten Niveau. Und ja, ich glaube, da haben sich manche einfach so ein bisschen verzockt.
Auf jeden Fall. Also ich bin an dem Tag, das war ja der Sonntag, letzte Woche Sonntag, kann ich mich erinnern, als ich auch morgens das Frauenrennen geschaut habe. Und ähnlich wie bei dir, die erste Zeit am Stand, als ich das Rennen geschaut habe, wurde eingeblendet. Ich habe erst mal gedacht, das muss ein Fehler sein, die können nicht so viel Vorsprung haben. Als ich dann aber realisiert habe, okay, das ist kein Fehler, das stimmt.
Ja.
Habe ich auch zu meiner Frau, die neben mir gesessen hat, gesagt, ich glaube, die haben sich verzockt. Also ähnlich wie dir. Ich glaube, ich kannte jetzt ehrlicherweise die Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer nicht so gut, aber ja, Omi Shapir war mir natürlich im Begriff, auch weil sie bei Canyon fährt und auch Anna Plichter, und dann dachte ich mir, also ich habe echt auf Omi Shapir getippt gehabt, ich dachte, ey, die ist eine super Bergfahrerin auf dem Parcours, es wäre was für Israel, da eine Medaille zu holen.
Ja.
Aber ja, mir war auch bewusst, das ist eine starke Fahrerin und das wird spannend, und ich bin dann irgendwann zum Training losgefahren und habe immer, was man eigentlich nicht machen sollte, ich aber in dem Moment gemacht habe, immer so alle paar Minuten mein Handy rausgeholt, um in den Livestream reinzuschalten. Und dann war ich so, und irgendwann, ich bin mit dem Patrick Lai gefahren, und irgendwann habe ich zu ihm gesagt, lass uns mal kurz anhalten, ich muss jetzt die letzten Kilometer live gucken. Und ja, war auf jeden Fall gehypt, wie das Finale war.
Also ich hatte auch richtig Gänsehaut. Es ist halt einfach wirklich für das, wofür Olympia steht für mich, dass man eben nie weiß, wie so ein Rennen ausgeht bei Olympia. Es sind halt auch, ich glaube, vielleicht lag es auch daran, dass es halt einfach ein ganz anderes Rennen ist verglichen mit den normalen World Tour Rennen oder UCI Rennen, weil eben kein Radio, keine so klare Stallorder innerhalb der Teams, natürlich auch kleinere Teams, und dann eben so eine Lücke wieder zuzufahren, vielleicht auch nicht genau ein Gefühl dafür zu haben, wie schnell müssen wir fahren und wie schnell geht die Lücke wieder zu, dann natürlich auch die Außengegebenheiten, die hohe Luftfeuchtigkeit, die Hitze hat, glaube ich, auch ein paar richtig zu schaffen gemacht, weil es haben auch viele Fahrerinnen schnell Anschluss verloren, als das Tempo hochgezogen wurde, die dieses Jahr super gut gefahren sind. Und ich glaube, ja, dann wird halt das Feld auf einmal dünner und dünner. Und dann eben selbst eine Einzelfahrerin zu jagen auf so einer Strecke, wird dann halt irgendwann ein unmögliches Unterfangen.
Ja, und wie du sagst, also im Endeffekt kann man auch so ein bisschen, also das Witzige ist ja wirklich, dass sie noch Mathematikerin ist und kann man das so ein bisschen ausrechnen, dass man sagt, okay, berghoch wird sie sicherlich Zeit verlieren, weil ja, hinten stärkere Fahrerin sind, aber zum Beispiel bergrunter verliert man ja nicht viel einfach. Also bergrunter, wenn es einen gewissen Prozentsatz bergrunter geht, verliert er gleich schnell so ungefähr, weil es halt einfach, da kann man nicht mehr viel rausholen. Und ja, also die hatten ja immer noch 9 Minuten Vorsprung, 60 Kilometer vor Ziel oder so. Ich mir dann auch dachte, okay, 9 Minuten, stelle ich mal 9 Minuten an eine Stelle, wie lang ja, das ist so. Also ja, das ist...
Normalerweise waren ja unten auch immer die Abstände eingeblendet, das genau, waren dann irgendwie 5 Kilometer oder sowas.
Das war auf jeden Fall ein amüsanter Moment, als Annemiek van Vleuten gejubelt hat und ja, über ins Ziel gefahren ist und man dachte so, oh, ist das bitter, wenn die gleich ins Ziel kommt und man sich denkt so, ey, du hast eine Medaille, aber halt ist nicht Gold. So.
Ja.
Ah, naja.
Ja, also auch, ich habe nur einen Tweet gelesen, dass sie dann anscheinend auch in einem Interview gesagt hat, a group of nobodies.
Ja.
Das fand ich auch so ein bisschen grenzwertig, ja, weil es eben sehr ja, respektlos gegenüber den anderen Fahrern ist, weil man muss sagen, also Anna Plichter, Oma ja, Shapira und Anna Kiesenhofer ja, sind definitiv keine group of nobodies.
Ja, das stimmt.
Auch wenn sie vielleicht nicht kennt, ja, aber sowas dann über die ja, Mitstreitenden zu sagen, schwierig.
Wurde ja eines Besseren belehrt.
Genau. Und ja, von deutscher Seite noch zu sagen, Lisa Brennau wird starke Sechste mhm, auf dem Kurs. Chapeau.
Genau wie im Zeitfahren.
Genau, im Zeitfahren. Dann sind wir jetzt schon beim Zeitfahren. Ja. Genau, beim Zeitfahren wird Annemiek van Vleuten dann endlich Olympiasiegerin.
Man muss sagen, also ich persönlich muss schon sagen, dass ich es ihr gegönnt habe. Einfach nur aufgrund, weil ich vor 4 Jahren war es ja schon herzzerreißend, dass sie auf dem Weg zu Gold so schwer gestürzt ist ja, und dann gar nichts geworden ist und aussteigen musste. Von daher ist es so eine late Revenge an der Stelle und das habe ich ihr schon gegönnt.
Definitiv, auf jeden Fall. Und Lisa Brennauer wird eben wieder Sechste. Ich glaube für sie, sie hat sich ein bisschen mehr vorgenommen, aber ich würde sagen trotzdem absolut respektables Ergebnis von einer Chloe Dygert, von einer Ashley Muhlmann, von einer Elisa Longoborghini, die ja einfach auch auf dem sehr schweren Kurs ja, einfach eine gute Konkurrenz sind und eine krasse ja, Konkurrenz. Und Marlene Reusser aus der Schweiz wird Zweite und Anna van der Breggen wird Dritte, Doppelpodium für die Niederlande.
Ja, Lisa Klein wird 13., glaube ich.
Genau.
Und ja, also ich glaube, zur deutschen Performance kann man sagen, dass für beide Lisas war es vielleicht nicht der optimale Parcours einfach. Wenn es da komplett flach ist, können die beide super um die Medaillen mitfahren.
Definitiv.
Das Zeitfahren hatte leider zu viele Höhenmeter. Aber trotzdem, Lisa Brennauer, 6., super stark. Ja, im Zeitfahren gibt eh jeder sein Bestes.
Also Lisa hat ja auch, weil das haben wir im Endeffekt jetzt die kleineren belgischen Rennen, die so parallel liefen.
Ah ja, stimmt, genau.
Haben wir alle so ein bisschen weggelassen, aber die Balois Ladies Tour, ehemals Bene Ladies Tour, da gewinnt Lisa auch das Gesamtklassement mit 2 super starken Auftritten. Im Prolog wird sie Erste und gewinnt und auch beim Zeitfahren gewinnt sie und holt sich damit das Gesamtklassement. Also da sieht man, Lisa ist definitiv eine der stärksten Fahrerinnen im Zeitfahren. Und im Zeitfahren ist dann eben trotzdem sehr abhängig davon, wie der Kurs aussieht. Mhm. Und der in Tokio war eben, glaube ich, ein bisschen zu viel.
Ja, und sie hat ja, noch gute Chancen jetzt genau, in den Bahnwettbewerben, sich ihre Medaille zu holen. Da drücken wir die Daumen. Und ja, zum Männerzeitfahren kann man sagen, Primoz Roglic auf einem anderen Planeten unterwegs gewesen, holt sich Gold. Hat mich aber auch persönlich sehr gefreut, weil das ja auch so, ja, nach der verkorksten Tour und so war das so, ey cool, dem gönnt man den Olympiasieg.
Ja.
Mit über 1 Minute Vorsprung vor Tom Dumoulin, dem man es auch sehr, sehr gönnt nach der Geschichte von, oder nach der Comeback-Story.
Ja, tatsächlich war das eigentlich unser erster Podcast, oder? Ich glaube, ja, wir haben den allerersten Podcast aufgenommen, kurz nachdem Tom Dumoulin seinen Rücktritt.
Stimmt.
Und jetzt hat sich schon wieder alles geändert und er steht auf dem Podium bei Olympia.
7 Podcast-Folgen später genau, ist er Vize-Olympiasieger. Und Platz 3 geht an Rowan Dennis, meinem ehemaligen Teamkollegen, den ich sehr mag, dem ich sehr, sehr gegönnt habe. Da habe ich sehr mitgefiebert, weil das war ja super knapp. Also wenn man schaut, dass Gunner, ich glaube, Gunner, der wird Fünfter und dem fehlen 8 Sekunden oder so zu Silber. Und Stefan Küng, super, super bitter. Der Schweizer, dem fehlen 0,4 Sekunden auf Bronze und 3 Sekunden auf Silber.
Genau, Küng und, also auf die Sekunden zeitgleich, Dennis Rowan und Küng und Filippo Ganna mit 2 Sekunden Rückstand auf 3.
Ach, 2 Sekunden.
Ja, also es ist wirklich, also zumindest die Top 5 super dicht zusammen. Ja,
zwischen Platz 5 und 2 war es richtig, richtig knapp.
Ja.
Ja, Wahnsinn. Und ja, sonst kann man, glaube ich, noch die Mountainbike-Wettbewerbe kurz erwähnen. Tom Pidcock im Straßenrennen holt sich den Olympiasieg.
Im Straßenrennen?
Im Mountainbike-Rennen. Im Mountainbike-Rennen. Also ich bin ja wirklich ein absoluter, das absolute Gegenteil von einem Experten, was Mountainbike angeht. Jeder, der mich mal auf einem Mountainbike gesehen hat, wird das bestätigen können. Und ich habe fasziniert zugeschaut und habe mir nur gedacht, Wahnsinn, was die da können. Sowohl bei den Frauen als bei den Männern.
Das denke ich mir halt auch. Ich denke immer, man kann sich gar nicht vorstellen, wie schwer das ist, wenn man es sich im Fernsehen anschaut, weil sie es eben einfach so, sie sieht halt so leicht aus. Ist so ein bisschen wie, wenn man sich Turnen anschaut und sich dann denkt, ja, so doppelter Flickflack, klar, kein Problem, weil es eben so easy aussieht. Und da muss man ein Rad schlagen und ist schon überfordert. Und wenn ich an meine Mountainbike-Künste denke und ich muss über so einen kleinen Stein drüber fahren, da wird mir schon ganz anders und die springen da Ahnung, wie viele Meter.
Wenn ich den Steingarten sehe, dann würde ich oben absteigen und so runterkraxeln.
Definitiv.
Also da würde ich, da gar nicht runterfahren können.
Aber vorher würde ich mir die Klickschuhe ausziehen, weil ich Angst hätte zu rutschen.
Ja, genau.
Also, so ungefähr.
Also wirklich, wirklich tolles Event gewesen, um sich es anzuschauen.
Und bei den Frauen macht die Schweiz das Triple und holt sich Gold, Silber und Bronze. Sehr schade für Pauline Ferrand-Prévot, die, glaube ich, lange auf Silberkurs war und dann eben an dem, dieser, wie nennt man diese Rampe mit den Steinplatten, stürzt und dann eben mit keine Chance hat, mit Klickschuhen da hochzukommen.
Ja,
sehr bitter, glaube ich, für sie, weil sie hätte super Chancen gehabt auf eine Medaille.
Sehr schade.
Aber vielleicht Paris dann und als Französin ja noch umso schöner, wenn man sich vielleicht da eine Medaille holen kann.
Auf jeden Fall. Und ich habe leider natürlich jetzt den Namen vergessen. Schande über mein Haupt. Aber im Vorfeld habe ich einen Bericht gelesen, dass eine andere Französin im Mountainbike-Rennen
Lecomte,
genau. Die hat ja das alles dominiert davor. Und da war so ungefähr, die hat Gold sicher.
Ja.
Weißt du, wo die reingekommen ist?
Siebte, glaube ich.
Wo ich mir auch denke, boah, das ist so krass, wenn du so haushoher Favorit bist, und alles davor gewinnst, mit Minutenabständen, und dann in dem Olympiarennen, also das wichtigste Rennen des Jahres, bist du dann Siebte. Und,
aber ich glaube halt tatsächlich.
Gab es da irgendeinen Vorfall oder so? Oder?
Ich habe von nichts gehört, aber ich glaube tatsächlich, dass eben die Bedingungen bei den Olympischen Spielen eben so schwer vorzubereiten sind. Und ich glaube, wenn man halt mehr Probleme mit Hitze hat oder mit der Luftfeuchtigkeit, das ist ja auch, selbst wenn man sich da in der Sauna vorbereitet und alles perfekt auf das Rennen abstimmt, glaube ich, gehört es da halt auch wieder ein bisschen drauf, kommt es oder drauf an, wie kommt man mit Kälte zurecht, wie kommt man mit Hitze zurecht. Und dann, ist auch wieder Tagesform. Ich meine, da geht jeder fährt dahin in absoluter Topform. Jeder bereitet sich perfekt vor. Und wenn man dann, glaube ich, nicht den Sahnetag hat, dann kann es auch mal.
Ja, und die mentale, ich glaube, was ich auch gerade schon mal im Fall von Max Schachmann bei der Deutschen Meisterschaft gesagt habe, wenn jeder weiß, du bist der Top-Favorit, dann auch wirklich abzuliefern, das ist umso schwerer, genau. Ja. Und das dazu, ich glaube, zum Männerrennen, klar, wird auch jeder mitbekommen haben, Mathieu van der Poel stürzt direkt in der ersten ersten Runde. War auch wieder so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, Wahnsinn. Ich meine, klar, der ist eine super erfolgreiche Tour gefahren, gewinnt eine Etappe, hat irgendwie eine Woche das gelbe Trikot an. Aber ja, das ist dann immer so bitter, wenn man irgendwie dann, der steigt in der Tour aus, bereitet sich komplett auf Olympia vor, Mountainbike-Rennen. Und ich meine, wenn man sieht, dass Van Aert zweiter wird im Straßenrennen, würde ich Mathieu van der Poel auch zutrauen, dass er da um die Medaille mitfährt im Straßenrennen. Und ja, er hat sich wohl für das Mountainbike-Rennen entschieden. Und dann wegen so einem blöden Fehler in der ersten Runde alles dahin so. Ich meine, klar, im Fall von Mathieu van der Poel, der wird sicherlich auch noch in Zukunft mal um die olympischen Medaillen kämpfen können. Aber da sieht man, glaube ich, mal so, wie hart Sport sein kann einfach. Ja. Das ist so, du planst ewig und machst dies und machst das und dann ist so ein Moment und dann ist vorbei. So, das, ich meine, das macht Sport natürlich auch aus, dieser Thrill. Aber Wollte ich mal gesagt haben.
Sehr gut, ja, ich hatte den gleichen Gedanken. Und wo du gerade noch Mathieu van der Poel erwähnst und die Tour, um zurückzukommen zur Tour nochmal. Ja. Also ich glaube, für mich vom Schauen her definitiv eine der emotionalsten Touren. Also ich glaube, noch nie habe ich bei so vielen Interviews nach dem Rennen gedacht, ich weine gleich mit. Egal, ob es dann Kev war oder, ja. Wer war das von Alpecin Phoenix? Der, glaube ich, der war ein bisschen unemotional. Aber Mathieu van der Poel eben natürlich Kinder auch.
Ja, meinst du?
Ja, aber ja. Der war, glaube ich, ein bisschen, der war sehr neutral. Ja, also ich glaube auch sehr gut für den Radsport an sich, weil man halt auch gesehen hat, es sind keine Maschinen. Oder auch Ide Schelling, wie er sich dann die ersten Etappen und die erste Woche immer wieder das Bergtrikot gesichert hat und da er wirklich seine eigene Party gefeiert hat. Glaube ich, sehr gut für den Radsport und sehr angenehm für die Zuschauer.
Ich denke, das ist ein schönes Schlusswort.
Ich habe so viele Sachen hier stehen.
Was, sag mal, ich wäre jetzt durch von meiner Warte aus, aber...
Also ich würde noch eine kleine Videoempfehlung aussprechen. Es gibt von Rafa, so ein Rafa Gone Racing, und da gibt es von...
Rick's World Tour.
Da gibt es von Legion of LA ein Rennen zu, ein Video zu Tulsa Tough.
Ja.
Und nachdem für mich, ja, wir haben, glaube ich, auch schon mal über Legion of LA gesprochen, sie in letzter Zeit so ein bisschen Sympathiepunkte verloren haben, weil es so ein bisschen für mich ein bisschen zu viel Bling Bling und Lamborghini war, war das wieder so ein Video, das wirklich, wirklich, glaube ich, das vertreten hat, wofür sie auch eigentlich stehen und auch stehen möchten. Und das Ende ist ungefähr so emotional wie Mathieu van der Poels Interview, als er sich das gelbe Trikot holt. Also definitiv anschauen.
Schickst du mir das mal und versuche ich das in die Shownotes zu packen.
Das kann ich machen. Dann wollte ich sagen, dass mein Team TIBCO Silicon Valley Bank gestern Abend, Nacht noch announced hat, dass sie nächstes Jahr World Tour gehen.
Silicon Valley läuft.
Genau, das wollte ich auch noch schnell anmerken. Und dann, wenn ich hier schon diese Bühne habe, dann noch ein persönlicher Hinweis, Randnotiz. Ich habe nach 6 Jahren jetzt meinen Trainer verlassen sozusagen, beziehungsweise wir gehen getrennte Wege, der Utz Brenner und ich. Mhm. Und er war mir ja ein guter Trainer, schon in Triathlon-Zeiten, dann in Fixed-Gear-Zeiten. Und dann hat er auch noch den Wechsel mit mir zum Profi-Radsport in die World Tour, in den UCI-Zirkus mitgemacht. Deshalb vielen Dank für die letzten 6 Jahre, lieber Utz. Und ja,
Glückwunsch,
Dankeschön Utz. Einfach.
Da hast du einen richtigen Rohdiamanten rausgeholt und geschliffen.
Genau.
Und wie geht es jetzt weiter für dich?
Das muss ich noch so ein bisschen eruieren. Aber
in der nächsten Folge, Cliffhanger.
Ja, genau. Alles weitere in der nächsten Folge.
Ihr könnt, wenn ihr jetzt vorhabt, Tanja zu trainieren, könnt ihr euch natürlich alle bei ihr melden. Ihr könnt ihr schreiben. So eine kleine Bewerbung. Hallo, ich habe schon das und diese Person trainiert. Alle diese Personen habe ich schon trainiert. Ich bin ein sehr guter Trainer. Ich spreche diese Sprachen. Ich weiß, was eine FTP ist.
Schwäbisch wäre gut. Das war natürlich mit Utz immer.
Ja. Und
herrlich.
Du, wenn du ein paar Tipps brauchst, ich kann dir auch einen Trainingsplan schreiben. Mach ich gerne.
Super, Rick.
Da habe ich kein Problem mit.
Wir sprechen nach der Folge.
6, 7, 8 dieses Wochenende.
Ja, ja.
Und dann machen wir einen Ruhetag. Dann machen wir 6,5, 7,5, 8,5 mit ein bisschen Motortraining.
Das entgleist jetzt hier völlig.
Dass wir dann auch mal ein bisschen Grundlage reinkriegen und dann hinten raus noch ein bisschen Tempohärte. Und dann stellen wir um, natürlich müssen wir noch ein bisschen an der Intensität arbeiten. Dann machen wir ein paar 40-20 Intervalle, 10 Minuten. Und alle, die immer noch zuhören jetzt.
Macht einfach aus.
Und die haben gar nichts verstanden. Was redet der? 6,5, 7,5, 40-20, was? Alle News zum kommenden Trainer oder kommenden Trainerin, man weiß es ja nicht, von Tanja E-Bike, werden wir dann in der nächsten Folge vielleicht schon hören.
Aber jetzt geht es erstmal in Urlaub für mich, beziehungsweise ins Trainingslager.
Wieder. Ja, bei dir ist ja, wenn ich dein Trainer wäre, wäre es ein Trainingslager.
Ja, es ist ja ein
Jetzt Training. Ist es also ein Urlaub.
Es ist schon ein Trainingslager. Wir fahren in die Berge und von da aus geht es direkt zum nächsten Rennen nach Norwegen. Was ist denn dein nächstes Rennen, lieber Rick?
Höchstwahrscheinlich erst wieder die BEMA Cycle Classics, wie sie dieses Jahr heißen. Also das Rennen in Hamburg, das World Tour Rennen in Hamburg. Und ich glaube, das ist am 22. August. Und dann die Deutschlandtour. Und dann im September fahre ich nach Frankfurt. Also ich bin auf großer Deutschlandtournee. Perfekt. Ihr könnt zu meinen Konzerten kommen.
Ja, für alle deutschen Fans, die wahrscheinlich jetzt hier zuhören, weil, da wollte ich auch noch einen Gruß rausschicken. Und zwar war es sehr amüsant bei La Course, muss ich noch anmerken, ich bin die schnellste neutrale Phase meines Lebens gefahren.
Ah, das habe ich gesehen.
Alter, das war so richtig schlimm. Fernsehen. Wir sind ja auch, da muss man auch wieder anmerken, nicht nur die DM hat um 8 gestartet, auch La Course für die Damen hat um 8 gestartet. Und es war einfach nichts los, aber dann war die Ansage, wir sollen uns darauf einstellen, dass die neutrale Phase sehr schnell wird, weil wir müssten die Übertragungszeit und den Heli einholen oder irgendwie sowas, war die Ansage. Und du bist ja auch die neutrale Phase gefahren. Mhm. Das war ja schon so ein bisschen
berghoch.
Es war, zum einen war es bergauf und dann waren ja auch diese also kleine Roundabouts und irgendwie so Road Furniture. Also war richtig unangenehm, wirklich unangenehm. Ja. Und ich bin nicht mal dazu gekommen, meinen Garmin zu starten. Ich weiß noch nicht mal, was ich da gefahren bin, aber gefühlt wahrscheinlich irgendwie 320 Watt im Schnitt. Und es war trotzdem, glaube ich, 10 Kilometer lang. Also es war wirklich eine richtig harte, neutrale Phase. Und danach kam von DSM die Esme Pepperkamp, kam zu mir und meinte, ja, sie wohnt an der deutschen Grenze und sie hört sich immer unseren Podcast an.
Ja,
deshalb
stimmt.
Grüße von mir und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, auch von mir liebe Grüße. Und ich muss sagen, ich kann mich da gut dran erinnern, weil ich bin zum Frühstück gekommen in unseren Kitchen Truck und dort lief das Frauenrennen und es war eine neutralen Phase und ich kann mich noch dran erinnern, dass halt so statt so Depariel 2,4 Kilometer und dann fährt man über die Brücke und links hoch und so leicht berghoch und die ersten Fahrerinnen wurden hinten schon abgehangen und du hast so vorne auch gesehen, das Auto, normal ist es ja so breit dahinter, da war schon so, ist es schon so schmal geworden, weil es so schnell war und ich dachte so, ey, die fahren richtig schnell da an der Neutralisation. Und die ersten Fahrerinnen wurden halt schon hinten abgehangen. Da dachte ich, was machen die denn?
Ja.
Witzig, dass du das jetzt so, das habe ich natürlich wieder völlig vergessen schon, aber.
Ja, ich hatte auch, ich hatte es verdrängt. Sagen wir mal so.
Also wir sind jetzt hier bei einer Stunde 24 und haben hoffentlich eine Top-Folge für euch aufgenommen. Lange nicht gesehen. Es ging mit einem sehr ernsten Thema los und ich glaube, wir konnten danach aber auch wieder die Stimmung ein bisschen aufhellen und ich bedanke mich bei dir, Tanja. Die Schlussworte hast du.
Vielen Dank, dass du heute auch nochmal zu mir gekommen bist, obwohl wir eigentlich so einen ständigen Wechsel geplant hatten, aber da ich jetzt direkt los muss, hat mir es natürlich sehr geholfen, dass ich jetzt nicht noch quer durch Köln muss.
Ciao. Tschüss.